Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Moin und herzlich willkommen zur 56. Episode von Trekkäse. Heute die vorerst letzte Doppelbesprechung für die Folge 413 von Star Trek Discovery Coming Home und die Folge 203 Assimilated von Star Trek Picard. Und mit an Bord ist heute wieder die komplette Crew. Da ist zum einen da die Britt-Marie.
Hallo zusammen.
Dann ist der TJ da.
Guten Tag.
Die Alistair.
Borggeräusche.
Und auch wieder da ist der liebe Nils. Hallo Nils.
Genau. Freshly assimilated.
Du warst das letzte Mal in Trekkäse 47 zu Gast. Wer die Folge nicht gehört hat, woher kennt man dich denn?
Man könnte mich kennen aus diversen Folgen, die ich mit Markus gemacht habe im E&U-Gespräch, unter anderem auch zu Star Trek. Und seit letzter Woche haben wir jetzt endlich unseren neuen Podcast gestartet. Der heißt Futur 2, den findet man auf Twitter unter @doppelsichtung. Und da gucken wir immer zwei Science-Fiction- oder Fantasy-Filme, die irgendwie miteinander verbunden sind und erzählen uns die gegenseitig und quatschen darüber. Genau, gerade heute ist die zweite Folge rausgekommen, die sich tatsächlich auch mit zwei Filmen rund um Star Trek beschäftigt, nämlich einmal Alarm im Weltall, einer Vorlage quasi für Gene Roddenberry damals 1956 und einmal, wie hieß denn dieser? Galaxy Quest, Gott, ja. Auch sehr schön.
Link zum Podcast und zur Folge findet ihr direkt in eurem Podcatcher in den Shownotes zu dieser Folge. Man könnte meinen, hey, mein Gott, wir haben jetzt Trailer bekommen. So langsam müssen diese Star Trek News doch mal abebben. Tun sie aber irgendwie nicht.
Naja, Klappern gehört doch zum Geschäft, oder Marcel?
Es ja, gibt immer aber News. Also wir bekommen nicht nur einen konstanten Stream an Star Trek Content in audiovisueller Form, sondern halt auch in Form der News, nämlich Paramount Plus geht im UK an den Start. Das heißt, Star Trek Prodigy kommt am 18. April offiziell nach Europa.
Ja.
Im UK.
Naja, aber auch in andere europäische Länder, die schon Paramount Plus haben. Also die ganzen nordischen Länder und Bulgarien und also ein Teil von Osteuropa und so. Also die kriegen das alle schon. Wir natürlich nicht, ist klar. Und was jetzt aber nett war, es war ja jetzt die BAFTA-Verleihung, also das ist quasi der britische Oscar. Und da gab es sowohl ein Panel mit der Prodigy Crew als auch eine Riesenpremiere, wo die auch schön so über den roten Teppich gelaufen sind. Also es war richtig nett.
Paramount Plus, ich habe da mal so ein bisschen mehr den Deep Dive reingemacht. Paramount Plus kennt zwei Systeme, USA und Rest der Welt.
Okay.
Und die Accounts vom Rest der Welt funktionieren auch im Rest der Welt. Falls ihr mal im Urlaub seid, könnte das von Vorteil sein.
Also was du meinst ist, wenn man zufällig in Deutschland auf Finnlandreise geht, dann könnte man das gucken.
Ja, oder wenn man mit seinem finnischen Freund zusammen Urlaub in Australien macht.
Ah, okay, verstehe.
Oder wenn meine schwedischen Eltern in Schweden einen Vertrag abschließen,
ja,
könnte ich mit dem Passwort hier vielleicht Paramount Plus gucken?
Ich vermute, aber da musst du echt mal gucken, weil ich habe ja mich mit dem schwedischen Fernsehen sehr lange auseinandergesetzt. Ich gucke ja schwedisches Fernsehen regelmäßig und das geht tatsächlich bei einem Großteil der schwedischen Homepages nicht. Also da würde ich mich wundern, wenn die Paramount Plus Accounts funktionieren würden, aber das würde mich mal interessieren.
Kannst ja
mal
berichten. Sie müssen funktionieren.
Warum?
Weil sie technisch das gleiche sind. Ja.
Aber warum funktionieren dann andere schwedische Homepages nicht?
Was meinst du mit nicht funktionieren?
Also du kannst es nicht sehen, die sind geoblockt.
Genau. Geoblocking dürfen sie machen, wenn es halt aber solche Subscription-Sachen sind. Hast du einen Anspruch darauf, den auch innerhalb der EU zu nutzen?
Okay, dann haben die nochmal andere Regeln. Das ist ja fies.
Ja, deswegen kannst du auch dein deutsches Sky Go halt auch innerhalb der ganzen EU benutzen.
Okay.
Für diejenigen, gut, also die wisst, Sky Go nutzen möchten.
Genau, ihr wisst jetzt also, Marcel hat's mit.
Dann gibt's auch neuen Besuch auf Paramount Mountain. Also sie reiten diese Kampagne weiter.
Aber ich fand es insofern ganz witzig, weil da saßen halt Spock, Murph und so Karl zusammen. Ich weiß, und das fand es nett. Ja, ich fand das jetzt nicht so schlimm.
Es ist süß, ach. Es ist auf jeden Fall süß. Es ist, vor allem, wie so Karl und Spock in diesen Campingstühlen saßen und dann Murph daneben so. Okay.
Aber also, wir sind uns halt doch das einig, dass aber Anson Mount als Pike da irgendwann nochmal mit dem Pferd anreiten muss auf Paramount.
Garantiert.
Selbstverständlich.
Der ist denn auf die Idee gekommen, den Paramount Mountain Paramount Mountain zu nennen und nicht einfach Paramountain?
Keine Ahnung. Aber
Paramount ist auf die Idee gekommen. Wer da in der PR-Abteilung sitzt, weiß ich nicht.
Also ich denke, das ist ja halt natürlich in deren Logo und ich glaube, die wollten das, keine Ahnung, ausschreiben.
Ja, also vielleicht genau wollten die, dass der Name Paramount nicht verunglimpft wird. Weißt du, dass der voll das halt als Namen drinne bleibt.
Genau.
Oder dann Paramount Peak. Das wäre doch schön gewesen. Nein,
ja. Wie gesagt, wir sind uns ja einig, dass wir die besseren PR-Leute wären für Paramount. Aber naja.
Wir können ja eine Alternative. Hey, das wäre eine Marktlücke. Alternative PR von Firmen.
Ja, du, so, hallo.
Wir hätten das nicht laufen.
So, wir hätten einige. Wir hätten so einiges anders gelöst.
Undercover-Werbung für BP und Shell und so.
Hey, ich sag's dir, wenn Sektion 31 jetzt agiert, die machen das. Lederboys sitzen in ihren Kellern, unterm Keller, lachen sich ein ins Häuschen und machen Guerilla-PR. Um dann die Firmen dazu zu zwingen, die Umwelt doch nicht so sehr zu schädigen und nicht mehr so garstige Sachen zu machen und mit ihren Mitarbeitenden besser umzugehen und so.
Aber wir haben noch ein paar andere News, denn es gibt auch Updates zur Voyager-Doku To the Journey.
Ja, ein 50-Minuten-Video, wo sich The Powers That Be zusammengesetzt haben und auch ganz viele Sneak Peeks drin waren. Also,
that is The Powers That Be?
Ja, pass auf, jetzt muss ich das auch noch raussuchen, Elle. Also.
Ich weiß echt nicht, wer damit gemeint ist, ehemalige Produzierende.
Nein, das sind die aktuellen Produzenten.
Ach, die Orga-Leute, die dahinter stecken. Ah,
richtig. Okay, und ich kann dir jetzt auch die Namen raussuchen, aber ehrlich Namen gesagt.
Die Namen nicht. Ich will nur wissen, wo ich mental diese Leute einordnen will. Weil
die Produzenten.
Die Leute, die das produziert
wurden. Genau. Und die haben sich zusammengesetzt und haben sich ein bisschen unterhalten darüber, was aktuell so läuft, wie der Stand der Dinge ist, haben einiges an Sneak Peeks auch mitgebracht und Ausschnitte und so weiter. Und das Ganze ist eine gute knappe Stunde. Also da kriegt man auch wirklich was für sein Geld.
Wo man auch was für sein Geld bekommt, wobei da die Frage ist, wie viel Geld man auf den Tisch legen muss, ist, wenn man ein Stückchen Star Trek Geschichte haben möchte. Denn zur Versteigerung steht ein Stückchen Odo.
Ja,
seine Maske.
Also aktuell, also es ist eine Maske von Odo, die durch so mehrere also
seiner Maske,
ja ne? Genau, also offiziell wird es durch seine Frau verkauft für die René Aubergeon aus den René Aubergeon Archiven, so wird es zumindest genannt, und sie hat 7 Masken, die sie im Laufe jetzt der kommenden Monate verkaufen wird, und die dritte Maske jetzt zum Beispiel hat aktuellen Stand von $875. Also das ist sogar noch erschwinglich, finde ich. Es ist natürlich also viel Geld für ein Stück Latex, aber ich hätte jetzt mit mehr gerechnet.
Also ich sag mal so, über Bande habe ich mitgekriegt, wie eine Person, die ich über Bande kenne, eine der vorherigen Masken erworben hat. Mhm. Also so her, dass es also jetzt nicht sowas ist, nur für mega reiche Leute, die sammeln, sondern tatsächlich, wenn, keine Ahnung, jemand sagt, oh, ich hätte gern das und es ist Covid und ich will nicht in Urlaub fahren, aber da lasse ich meine Urlaubskasse für dieses Sammlerstück draufgehen. So.
Ja. Also ich sag mal so, das Gebot, das ich jetzt hier sehe, also die Maske liegt bei $875 und es sind noch 2 Stunden Zeit, bis die Auktion zu Ende ist. Das ist die dritte von sieben.
Also wenn ihr das jetzt hört, ist es schon zu spät.
Genau, also auf eBay und ich habe unten den Link drinne. Also wenn einer von euch gerade während wir podcasten gucken will. Und ich meine, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die höher geht als ein Tausender, vielleicht 1200 noch. Also so viel mehr, kann ich es mir nicht vorstellen. Und es steht halt aber auch drin in der Beschreibung, dass die Masken natürlich getragen worden sind und dass die vorsichtig eingepackt werden. Aber dass man natürlich jetzt nicht mit so einem brandneuen Ding, klar, rechnen kann. Aber sie handeln es so vorsichtig, wie es geht. Und das Ganze geht dann zugunsten von Wohltätigkeitsorganisationen, unter anderem auch Ärzte ohne Grenzen, weil das wohl eine Organisation ist, die René Aubergenois sein ganzes Leben lang stark unterstützt hat. Und eben angesichts der aktuellen Lage, wo eben viel, also nicht nur Osteuropa, sondern generell wird es halt versteigert. Und ich finde, das geht preislich. Also es könnte man sich tatsächlich leisten. Ob ich mir jetzt für 1.000 Euro einen Laptop hole oder für 1.000 Euro eine Udo-Maske, also der Star Trek-Fan in mir, der hätte da schon Schwierigkeiten, sich zu entscheiden.
Es gibt doch Leute, die holen sich für 1.000 Euro ein Handy oder für 1.000 Euro
ja, eben.
Eine Uhr.
Deswegen, ich finde, so eine Odo-Maske könnte man dann durchaus auch mal holen. Aber das ist also eine aktuelle Versteigerung. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel Werbung für die Versteigerung machen. Ich fand es nur interessant, das jetzt so mitzukriegen.
Wir sind bestimmt schon bei 900.
Aber genau. Was man auch käuflich erstehen kann, ist die Autobiografie von Will Wheaton, Still Just a Geek. Und da erscheint jetzt am 4. April eine überarbeitete Fassung von.
Das habe ich auch gelesen, das fand ich voll süß. Also da hat er sein altes Buch genommen und dann quasi 10 oder 20 Jahre später quasi von seinem alten Buch eine kommentierte Ausgabe rausgegeben und dann hinten nochmal die nächsten 20 Jahre dran geschrieben.
Genau, das fand ich auch süß. Vor allen Dingen, die Originalausgabe heißt Just a Geek und jetzt ist es halt Still Just a Geek. Und das fand ich irgendwie nett.
Und die dritte Variante in 20 Jahren heißt dann wahrscheinlich Always a Geek oder so.
Ja. Ach, aber ich finde bei Will Wheaton, also für den mache ich gerne Werbung, der darf das gern verkaufen. Was er aber geschrieben hat ist, und das fand ich gar, dass, also wenn man sich dessen nicht bewusst ist, der hat dann eine schwierige Kindheit hinter sich mit auch Missbrauch und Gewalt in der Familie.
Ja, seine
und
Familie, da ist er nicht sehr, ja.
Ja, das und er hat aber gesagt, für die Leute, die das lesen, möchte er ganz klar machen, dass das eben auch ein großer Teil der Autobiografie ist und dass man sich dessen bewusst ist, wenn man das liest. Also wenn man nur in Anführungszeichen Star Trek Stories erwartet, man kriegt halt mehr, ja, und das muss man halt vorher, muss man wissen, ja, so als Triggerwarnung sozusagen.
Dann ist auch dieses Internet ein kleines bisschen explodiert bezüglich Fotos, die vom Strange New World Set kamen. Zuerst wurde noch gemutmaßt, dass es Captain Decker ist, aber einen Tag später sah sich dann Paramount gezwungen zu verkünden, nee, also den Paul Weasley, den er da in Uniform fotografiert hat, das ist James T. Kirk.
Ja. Also er ist gefilmt worden zusammen mit Christina Chong, die ja Lan Nguyen Sung spielt. Singh spielt, so rum habe ich mich versprochen. Und ja, also sagen wir mal so, die wissen ja, dass Außenaufnahmen gemacht werden. Ich weiß noch nicht so, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich wahrscheinlich gedacht haben, wir gucken mal, ob jemand irgendwie darauf aufmerksam wird, ob das also ein Fan zufällig mitbekommt, dass die gerade filmen. Und wenn nicht, dann sagen wir nichts. Und wenn doch, dann haben wir hier schon mal eine Presseerklärung liegen für alle Fälle. Und ich glaube, es ist eher so das Zweitere. Weil ich glaube nicht, dass das geplant war.
Nee, geplant nicht, billigend in Kauf genommen. Weil genau. Wenn sie Sachen verheimlichen wollen, dann können sie das sehr gut. Weil bis zum Trailer wussten wir nicht, dass Q zurückkommt. Und da wurde schon gedreht.
Mhm.
Also, oder
war nicht quasi die Staffel schon abgedreht?
Zumindest abgedreht, waren so kurz davor, dass sie abgedreht ist. Also
auf jeden Fall, die Folgen, die wir schon gesehen haben von PK, waren schon gedreht.
Also
was halten wir denn? Ach so, entschuldige.
Wenn sie es hätten geheim halten wollen, dann hätten sie es halt auch geschafft.
Also ich habe Gefühle, was Paul Wesley angeht. Folgendes.
Also ich kannte ihn nicht bis zu diesem Foto.
Ich kannte ihn auch nicht. Ich habe auch nie Vampire Diaries oder so geguckt, weil er wohl prominent mitgespielt hat. Ich habe mehrere Fragen. Also meine erste Frage an euch ist, findet ihr, dass er optisch als Kirk passt?
Mir ist das so egal. Ich hörte irgendwie, und das sind Gerüchte, die müsste ich noch mal gucken. Ich gucke erstmals nach, bevor ich was. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, ich fand nie, dass Chris Pine so sehr aussah wie der junge Shatner, sondern sie sahen sich grob ähnlich und in dasselbe Raster an ungefährem Aussehen, so Schema, passt er halt auch rein, nur wieder halt ein bisschen anders. Aber ich muss ehrlich sagen, das habe ich auf Twitter und mit ein paar anderen Leuten besprochen, ja, schön und gut, aber wenn es jetzt nicht dezidiert tatsächlich mal Spock vorkommt, also die Spock-Kirk-Paarung, dann wäre es irgendwie so, auch nicht schon wieder halt der nächste weiße Mann, der wieder aufgekocht wird. Und ja, natürlich, Kirk ist eine Legende. Ja, beschmeißt mich mit Eiern, aber ich hoffe, dass es halt eine Gastrolle ist. Ich hoffe, dass es halt mal so ein Easter Egg ist und vielleicht, ja, wie habe ich das schon auf Twitter gesagt, so das Fandom oder halt Star Trek selbst als Serie wurde schließlich auch maßgeblich von Fans, die Spock, also Cox, Spock.
Oh, ich hasse diese Bezeichnung.
Welche denn? Spock. Ist halt
ja, KS ja. Eigentlich, aber gut.
Ja, gut.
Aber wir sind uns ja einig, auf jeden Fall geht es ums Pairing, ja.
Genau, das Pairing, dieses Shipping. Und wenn dieses Shipping halt, hat halt mit dazu geführt, dass also gerade nicht-männliche Fans, queere und weibliche Fans oder halt, ja, nicht-männliche Fans vor allem halt maßgeblich daran beteiligt waren, auch Star Trek zu retten, diese Serie zu retten, die Kampagnen zu machen, dass die Sender und die Produktion das nicht einstellen und nicht nach der zweiten Staffel, sondern die dritte Staffel noch gemacht worden ist damals. Und denke ich mal so, rein historisch, die schulden es uns jetzt.
Ich bin mir 200%ig sicher, dass wir nie ein Canon Spurk kriegen werden. Nie. Never ever.
Das wäre aber ziemlich traurig.
Ja, da bin ich mir aber sehr sicher, dass das nicht gemacht werden wird. Aber ich meine, ich bin ja ein klassischer
Kaiserschipper. Vielleicht in der Ponfar-Folge mal oder so.
Naja, ja. Also ich glaube, ich denke, das wird nicht kommen. Aber also optisch ist es mir ehrlich gesagt auch gehoppt wie gesprungen. Ich finde, er hätte auch ein junger Pike sein können. Ja, also das ist irgendwie so okay. Aber was ich hier, es gibt ein paar Sachen, die ich interessant finde. Zum einen, die Außenaufnahmen haben in Echtzeitkulissen stattgefunden. Das bedeutet, oder in aktuellen Kulissen. Das bedeutet, die Vermutung liegt nahe, dass es eine Episode ist, wo ein Teil zumindest der Handlung in normalen Jetztzeitkulissen spielt. Und das legt nahe, dass es eventuell eine Zeitreisefolge sein könnte. Oder vielleicht auch eine Holodeck-Folge, man weiß es nicht. Aber was ich halt sehr geil fände, wäre, und zwar, es ist angekündigt, dass er ab Staffel 2 kurz auftaucht, ja? Und Staffel, aber das Problem ist, dass in Canon, und das ist tatsächlich nachgewiesen, dass Kirk und Pike sich in Canon nur einmal getroffen haben, und zwar das erste Mal, als Pike das Schiff übergeben hat an Kirk. Davor haben die sich nicht getroffen. Und ich habe jetzt ein bisschen das Problem, ich fände es blöd, wenn sie Kirk jetzt retconnen in der zweiten Season, das heißt, einfach behaupten, sie hätten sich getroffen oder ihn irgendwie reinschreiben, um Kirk willen, weil sie irgendwie Kirk drin haben wollen. Aber man kann das ja auch anders lösen. Das können Flashbacks sein, das können Zeitreisen sein, das kann eine Holodeck-Geschichte sein. Aber was ich am allergeilsten fände, und das glaube ich aber nicht, dass die das machen, aber das fände ich am allergeilsten, ist, wenn die eine TOS-Story erzählen, aber in Strange New Worlds. In Form von Flashbacks. Das fände ich geil.
Warum Flashbacks? Es wären Flash-Forwards.
Ja, also in dem Fall wären es Flash-Forwards, genau richtig. Aber also es geht nur darum, dass die sich halt in Canon nicht getroffen haben.
Ja, du stellst dir das vor wie die Deep Space Nine-Folge mit den Tribbles, also wo das quasi Original-Footage reingeschnitten wird, aber es wird aus der DS9-Perspektive erzählt.
Ich meine, das wäre auch geil, aber das hatte ich jetzt gar nicht so gemeint. Dann wäre es ja eher eine Zeitreisefolge, sondern aber irgendwie sowas in der Art. Vielleicht irgendwie so ähnlich. Hm. Aber ich fände es halt schade, wenn sie es retconnen für die Staffel 2, weil sie einfach mehr Zuschauer sich irgendwie holen möchten. Ja.
Titel, hast du eine Meinung? Okay, offenkundig nicht.
Ich bin gerade eher so, keine Ahnung, ich hoffe, dass sie eben tatsächlich irgendeine sinnvolle, nicht zu sehr vom bisherigen Canon abweichende Version finden, wie sie ihn da einbringen. Und ansonsten, also im Zweifel sehe ich es halt einfach so, dass sie planen, das Ganze nach 2 Staffeln oder sowas zu beenden und dann irgendwie noch ein paar Folgen vielleicht mit der TOS-Crew in der originalen Zusammensetzung von TOS quasi noch ein bisschen ein paar Folgen machen oder sowas. Oder eben eine Seitenstory, wo Spock vielleicht mal eine Weile nicht auf der Enterprise ist und mit Kirk aus irgendeinem Grund unterwegs ist.
Weil ja, oder irgendwas also ich, in Starfleet genau. Headquarters, das kann ja, ja auch sein.
In einer episodischen Serie kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Also ja, nur weil eben die Geschichte geht, Pike lernt Kirk quasi erst bei der Übergabe der Enterprise kennen, heißt das ja nicht, dass Kirk nicht in dieser Serie sein kann.
Nein, er darf halt nur nicht Pike begegnen. Ja, und das genau. Wird dann aber schwer, weil Pike ist der Captain für Enterprise, also
Vielleicht wird das so ein Running Gag.
Ja, vielleicht.
Ist der eine immer gerade rausbeamt, wenn der andere durch die Tür kommt. Genau. So.
Was ich übrigens noch ganz nett fand, Paul Wesley hat sich auf Twitter unter anderem geäußert und hat halt gesagt, er fühlt sich sehr geehrt, dass er die Rolle spielen kann, bla bla bla. Aber was er vor allen Dingen auch gesagt hat, ist, er ist selber großer Star Trek-Fan, schon seitdem er ein kleiner Junge ist. Und deswegen freut er sich da natürlich nochmal extra, dass er dabei sein darf. Und dann hat er noch eine Anekdote erzählt, wo er Shatner mal im Flugzeug getroffen hat, rein zufällig eben auf dem gleichen Flug. Und dann auch ein Bild gemacht hat, wie die beiden da so nebeneinander in ihren Flugzeugsitzen sitzen.
Hey, das war auch gleich nochmal dazu gepostet. Ein Raumflug, oder nicht?
Ja, es war kurz nach Shatners Raumflug und wohl eben auch kurz nachdem er wusste, dass er diese Rolle hat.
Mhm, genau. Also das fand ich einfach nett noch, so wie er das so reingeschrieben hat. Und dann natürlich Shatner, auch natürlich alles auf Twitter, wir kennen ja Shatner und sein Twitter. Ja, schön, dass du die Rolle quasi übernimmst. Und dann hat er halt zurückgeschrieben, es war aber diesmal nett, was er geschrieben hat oder was sein Mensch, der für ihn den Twitter-Account macht, geschrieben hat. Und also dann meinte er so, schön, dass du ihn übernimmst. Und er so, ja, schön, danke für die Grüße sozusagen. Das war irgendwie nett. Es war so ein nettes Staffelstab-Übergabeding.
Ja, ich denke, das wird halt einfach so, vor allem so Enterprise-Lore und wie sagt man, so diese ganze so Kern-Star Trek um die frühesten Sachen, die Star Trek ausgemacht haben, quasi modernisieren. Und in dem Fall finde ich das ja auch ziemlich okay. Mhm, ja. Bin nicht ganz so aufgeregt dafür, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
Die Picard-Crew war in Ten Forward zu Gast. Da gibt's Bilder. Ich habe sie nur noch nicht gesehen.
Aber tolle Bilder. Also wer möchte, solle doch mal reingucken. Es sind sehr, sehr schöne Bilder. Die Crew-Leute natürlich, klar, aber auch ganz tolle Leute in Cosplays und so. Also ich möchte so gerne in diese Bar. Ich bin so traurig, dass es die nur in L.A. gibt.
Ja, vielleicht muss einfach mal ein europäischer Filmförderfonds einen extra Topf aufmachen. Das wäre, dass mal eine Star Trek-Serie in Europa gedreht wird.
Ja, in Düsseldorf.
aber ey, da kommen wir alle zu Besuch. Vielleicht willst du es dir nochmal überlegen.
Hey, Star Trek Detmar klingt super.
Ja, weil Detmar ist aus Düsseldorf und da könnte man so ihre Jugend, wie sie quasi so als Serie für Jugendliche, junge Leute, wie sie quasi hier in Düsseldorf auf die Flugschule geht. Ja, mit 12 soll sie ja schon das Fliegen gelernt haben und das könnte man dann zeigen und sowas.
Dem furchtbaren Vater.
Ja, und anderen Dingen oder die Altstadt und die Kö im 23. Jahrhundert. Das fände ich alles ganz toll, ja.
Okay.
Genau. Ja, ist halt so.
Dann war John Delancey noch im Twitter-Space von Star Trek on P+ zu Gast. Das ist irgendwie auch komplett an mir vorbeigegangen, wie vieles in der letzten Woche aus irgendwelchen Gründen.
Also die machen semi-regelmäßig Spaces mit Gästen und dann machen die Q&As. Es gab schon einen Space mit den Leuten von Discovery und jetzt eben zum Start von BK gab es eben auch einen Space mit John Delancey. Den konnte ich leider nicht hören, weil ich an dem Abend unterrichtet habe und als ich dann fertig war mit dem Unterricht und der Space noch so eine 20 Minuten lief, wollte das Internet sich nicht verbinden im Auto. Das war so, verdammt. Aber zu meinem Glück habe ich festgestellt, die Spaces werden aufgezeichnet, man kann sie nachhören. Das heißt, wer das also nachhören möchte, kann das gerne tun. Der Link ist in den Shownotes.
Kommen wir zu Discovery. Da gibt es zwei weitere Comic-Cover aus der Discovery-Reihe Adventures in the 32nd Century. Mein Gott, ich musste gerade überlegen, wie man das ausspricht. Ich hatte die ganze Zeit die 20 auf der Zunge, aber nein, wir sind ja im 32. Jahrhundert. Mit Detmer und Linus. Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und in ihrem Personal Log hat sich Reno über rote versus schwarze Lakritze ausgelassen.
Ja, das war das Beste im Personal Log. Also sie hat halt alles Mögliche reingeschrieben von wegen, ja, also erstmal hat sie geschrieben, ihr ist stocklangweilig. Also als sie da in ihrem in ihrem Gefängnis saß, hinter dem Kraftfeld, also ist sie wohl vor Langeweile eingegangen und es war ihr so langweilig, dass sie freiwillig sogar einen Log geschrieben hat. So wie sie da halt so erzählt. Und dann hat sie aber erzählt, viel schlimmer ist, wo, also was jetzt noch viel, viel schlimmer ist, ich muss gleich Buck nochmal nach schwarzer Lakritze fragen. Und Leute, schwarze Lakritze, schrecklich. Rote Lakritze, das ist the way to go. Aber ich brauche leider schwarze Lakritze, weil da dieses Glütze-Kram-Drinks da drinne ist, damit sie da den Strom für ihren Chip da irgendwie rausbekommt. Und da musste ich so lachen, weil das so Reno ist. Weißt du, so, oh Leute, mir ist langweilig und ich hätte gerne rote Lakritze, aber was mache ich? Ich sitze hier, schreibe meinen Log und esse schwarze Lakritze. Und das hat doch so ein bisschen so, ja einen netten Zusatzlevel zu Reno mir gegeben.
Hat so ein bisschen was wie, welche Gummibärchenfarbe ist die beste?
Ja, genau. Das war ganz nett.
Kommen wir nach Hause, um eine grottenhafte Überleitung zu benutzen zur Besprechung der Folge 413 von Star Trek Discovery, Coming Home oder auf Deutsch Die Heimkehr. Geschrieben von Michelle Paradise und Ulla Tunde hat wieder Regie geführt. Und da kriegen wir jetzt dann halt das große Finale. Und ja, es waren sehr viele schöne kleine Momente dabei. Es waren auch manche dabei, wo ich mir dachte, so, das hättet ihr euch auch sparen können. Aber bevor wir einsteigen, wie fandet ihr es so im Gesamten?
Ah, ich glaube, ich sag mal was. Ich sag eigentlich top. Ich sag top. Es ist nur eine Sache, ich finde, die hätten die Geschichte mit Taka sehr, sehr eindämpfen können. Und der einzige Grund, warum ich finde, dass der überhaupt da reingehört hat, ist, dass es einen Kontrast gibt von jemandem, der dieses Schwarz-Weiß-Nullsummenspiel-Denken noch im 32. Jahrhundert macht und quasi selbst dann zum Schluss dazu gezwungen wird, durch die Situation dieses Denken doch mal zu hinterfragen. Weil die gesamte restliche Story genau dieses Nullsummenspiel-Denken und das, was uns zerstört, muss ja böse sein und stattdessen rauszufinden, was anders kontextuell dahinter steht und dann auch auf einem höheren zivilisatorischen Niveau über Dinge reden zu können, weil wir haben nun mal durch die Tensi eine Zivilisation, die weiter ist als die ganzen Zivilisationen in der Milchstraßengalaxie und entsprechend ist das Niveau höher und dass das auch gekommen ist und dass jemand mit einem niedrigeren Niveau noch, in dessen Kontexten zwar gezeigt wird, aber halt gezeigt wird, Junge, du musst noch ganz schön reifen. Und das ist dir möglich gemacht oder das mit Buck genauso wie mit dem umgegangen ist, fand ich im Kontext von allem, nicht unsere Realität, aber im Sinne von Stichwort Restorative Justice, fand ich das ganz gut gemacht. Und ich fand halt auch in den letzten paar Folgen die ganzen Schlenker um Taka und sein Drama und dies und das. Und da hätte man oder hätte eins halt einfach mehr von den anderen sehr spannenden Dingen einbauen können, dass die Tensi früher gezeigt werden hätten können, dass da die Kommunikation länger und man mehr eins von der Kultur mehr gezeigt bekommen hätte und diese ganze Welt mehr erkundet worden wäre, anstatt Takas, jetzt, das ist wirklich sehr, wie sag ich, das, was ich jetzt sage, ist sehr nur aus meiner Sicht subjektiv, aber halt so sein gekränktes Ego und seine so für sich abgezäunten Träume und oh, ich will jetzt das haben und mach das zum Mittelpunkt des Universums und allem seines Universums und damit zum Mittelpunkt des Universums für alle anderen. Nein, es nervt.
Darf ich also da an einer Stelle einhaken, ist wirklich so, ich möchte das jetzt nur sagen, ich möchte das jetzt, wie so ein kleines, genau, bockiges, ja, Kind.
Aufstampfen, so. Nein, weißt du, wie er die ganze Zeit immer wieder auch zu Burg sage, nein, das kann ich jetzt nicht machen, nein, nein. Und ich dachte echt so, oh mein Gott. Also ich sag mal, der Charakter...
Wir waren mit dem Namen München Michel sehr gut. Michel,
ja, es war echt so, also ich habe schon echt so gedacht, so, ja, er will einfach zurück ins P1.
Also, wo ihn der Türsteher dann wieder nicht reinlässt.
Ja, genau, exakt. Exakt, genau, wunderbar. Sehr schön.
Ich sehe das ein bisschen anders. Mir fällt gerade auf, ich glaube, The Examples war tatsächlich die erste Folge, in der er zum ersten Mal vorkam, ne, ja, Taka, genau. Und wir tatsächlich den München Michel geprägt haben als Namen.
Also wollen wir die Diskussion jetzt echt vorwegnehmen? Weil ich glaube, wir haben da alle noch einiges dran zu sagen.
Ja nicht, wir müssen das ja nicht chronologisch besprechen.
Ich kann es ja bei mir mal einbetten in ein Gesamturteil.
das ist ja meine Frage. Wollen wir diese Diskussion jetzt tatsächlich vorwegnehmen? Okay, dann bitte.
Also ich kann ja sagen, dass ich die Folge generell ziemlich großartig fand, auch als Finale ziemlich rund. Sie war irgendwie 10 Minuten länger als alle anderen Folgen und die 10 Minuten hätte man sich auch sparen können, fand ich, weil das Ende dann doch sehr ausgewalzt war. Ich fühlte mich erinnert an den Herr der Ringe-Film, kann ich mich noch erinnern, wo, ich glaube, das war der erste Teil, da, oder vielleicht auch der dritte Teil, keine Ahnung.
Es war der zweite, aber erzähl weiter.
Wo es so ein endloses Ende gibt, wo alle mit den Elfen zusammen auf so einem Bett eine Kissenschlacht machen.
Nein, das war der dritte. Oh mein Gott, jetzt sag mir, nein, nein, Nils, nein. Okay, ich bin da völlig anderer Meinung.
So ein Slow-Mo, alles ist super Finale, was sich so wahnsinnig lang hingezogen hat. Das fand ich mal hinten raus ein bisschen zu lang, zu happy. Die Entwicklung von Taka fand ich tatsächlich ganz interessant, weil ich finde, er hat sich dann zum Schluss gar nicht als so der Villain entpuppt. Also jedenfalls seine Beweggründe waren dann irgendwie... Villain
nicht.
Ja, aber ich habe ihn halt die ganze Zeit so als Villain empfunden.
Also ein zickiger Typ halt.
Ja, dass er zickig ist, klar, ja. Ja, das war halt so seine Persönlichkeit. Aber ich dachte halt, dass er sich irgendwie als abgrundtief böse herausstellt und das ist irgendwie der Beweggrund für seine Motivation. Und tatsächlich war es dann ja aber eigentlich, dass er wieder zusammen sein wollte mit Orso? Hieß der so? Ja, Orso.
Oros.
Oros, so. Also fast so ein Love Interest, meiner Meinung nach.
Ja,
ich glaube nicht nur fast. Ich glaube, das war eindeutig.
Ja. Friend. He's a friend.
Ja.
Gut. Haben wir das ähnlich verstanden.
Er nennt ihn aber auch seinen Partner.
Ja, ich glaube, also genau. Ich habe ehrlich gesagt da überhaupt, ich glaube, das hat keiner anders gelesen. Ich glaube, das war eigentlich relativ eindeutig, aber vielleicht war das ist auch nur der Schipper in mir, dass dem das eindeutig vorkommt.
Nö, das war schon, das war, und Discovery macht das ja öfters, dass diese Dinge relativ nahegelegt werden. Also, ja.
Ja.
Aber
ja.
So viel erstmal zum Gesamturteil.
Also ja, Willen würde ich ihn nicht nennen, sondern halt höchstens von seiner Situation her, wie sagt man, antagonistisch, aber
ja, böse. Ja, okay, ja. Genau, also richtige Villains gab es ja so gesehen nicht, stimmt.
Nee.
Naja, dann sage ich auch noch, was ich davon halte.
Bitte.
Ja.
Grundsätzlich, ich kann das alles so unterschreiben, was ihr gesagt habt, das meiste davon finde ich auch so. Ich fand, wir hatten in dieser Staffel unausgegorenes Erzähltempo. Also manchmal hatte ich das Gefühl, es läuft gut und dann kam plötzlich eine Folge dazwischen oder ein Teil der Erzählung, die wieder ein ganz, ganz anderes Erzähltempo hatte, das in dem Moment nicht passte. Wo es mir natürlich extrem aufgefallen ist und euch ja auch, da haben wir drüber gesprochen, war die Folge 411, die dann plötzlich so wahnsinnig langsam vorwärts ging und so langsam erzählte. Und das diese Folge an diese Stelle einfach nicht gepasst hat. Die Folge hätte man schon erzählen können, aber einfach meines Erachtens nach an einem viel früheren Zeitpunkt in der Abfolge dieser ganzen Storyline. Also das, und das hatte ich öfter mal das Gefühl, dass da irgendwie das Erzähltempo nicht stimmte. Also das war für mich etwas unausgegoren. Zudem hatte ich das gleiche Problem mit Taka, wobei, ja, also Taka, finde ich, fing gut an, so ein bisschen grau, sagen wir mal, wir haben uns ja drüber unterhalten, die grauen Bösewichte oder Antagonisten sind ja immer die interessanteren und am Ende war dann aber doch irgendwie nur so ein Klischee, also es schlug immer alles in die gleiche Kerbe, das war langweilig und das war genau das, was Elle auch gesagt hat, also das hätte durchaus einfach früher enden können und wir hätten uns viel mehr auf Tensi konzentrieren können, das war einfach die viel spannendere Geschichte. Und dann hat mir aber grundsätzlich einfach sehr gut gefallen, dass wir hier bei einige Figuren bekommen haben, die eine sehr schöne Entwicklung gemacht haben. Also zum Beispiel Zora, die ja dann plötzlich jetzt wieder eine Rolle spielt oder eine größere Rolle einfach spielt. Und Kulber auch, der dann sagt, okay Leute, ich muss mich vielleicht auf mich zurückbesinnen, der ja auch dieses Gespräch mit Kovic hat, das ist ja auch diese Staffel gewesen. Es kommt mir alles vor, als wäre das schon 100 Staffeln her, aber es war ja alles diese Staffel. Tilly, die ja auch Discovery tatsächlich verlassen hat. Also wir sehen hier ganz viel Entwicklung wieder für den einen Teil der Figuren. Und dann für den anderen Teil der Figuren, finde ich, haben wir eine Festigung der Entwicklung. Also zum Beispiel Burnham und Stamets, vor allen Dingen aber auch Burnham, ist, denke ich, hat ihre Rolle gefunden. Und in dieser Rolle agiert sie jetzt in dieser Staffel. Und man merkt, dass das ihr liegt und dass sie damit gut zurechtkommt. Und wir haben ein paar sehr tolle neue Charaktere bekommen. Rilak, Tirina, Ndoye. Das sind alles Figuren, die mir so viel Spaß machen, über die ich auch einfach so viel mehr wissen möchte. Und natürlich auch Tensi. Ich finde Tensi als Spezies auch super spannend und würde auch einfach gern mehr über die wissen. Wir wissen ja wirklich kaum was. Und dann haben wir natürlich Saru und Tirina bekommen. Also ich meine, ja, endlich, eine Love Story. Ja, eine Liebesgeschichte und hier auch super, super schön, auch noch ein bisschen Hintergrund, dazu haben wir noch ein bisschen Hintergrund im Ready Room bekommen, da komme ich vielleicht später nochmal drauf und das war aber auch super schön, dass wir einfach noch eine zusätzliche Liebesgeschichte hatten, außer Burnham Booker, die ja eigentlich schon erzählt wurde im Grunde.
Stamets Kalber.
Ja, aber die ist schon erzählt worden, also wir hatten eine neue Liebesgeschichte, meine ich.
Ja, das stimmt.
Genau, und dann hatten wir natürlich, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, sehr viele Star Trek-ige Themen, also Klassiker, Erstkontakte, Zusammenarbeit im Angesicht von Problemen versus gewaltsame Lösungen, also friedliche Lösung versus gewaltsame Lösung, Zusammenarbeit, auch in einer großen Gruppe, in einer großen diversen Gruppe und trotzdem das zusammenarbeiten können, Loyalität, Familie ist ja der Klassiker, Zusammenhalt, also so diese ganzen klassischen Trek-Dinge, die man so aus Star Trek kennt, die sind hier alle wieder aufgerollt worden. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir so richtig ein heimliches Heimatfeeling gegeben, apropos Heimkehr. Und deswegen hat mir das Spaß gemacht. Ja. Und wir hatten natürlich auch ganz klassisch wieder viele Referenzen drinne, was Sci-Fi an sich so gut macht und Star Trek finde ich auch, dass du einfach viele der Dinge, die erzählt werden in den Geschichten, eins zu eins übertragen kannst auf das echte Leben. Ob das jetzt die Umweltverschmutzung ist, der Klimawandel oder vielleicht jetzt auch aktuelle Kriegssituationen. Ich meine, das war ja noch nicht klar, als es gedreht wurde, aber es passt halt sehr deutlich auf vieles, was aktuell auch im echten Leben stattfindet. Oder eben auch die DMA mit im Vergleich zur Pandemie haben wir ja auch drüber gesprochen, dass es Dinge sind, die dann plötzlich auftauchen und die man eben nicht kontrollieren kann. Also Kontrollverlust und diese ganzen Sachen. Das fand ich auch toll. Das hat mir auch super gut gefallen. Also das war ein Rundumschlag. Den wollte ich eigentlich erst am Ende geben, aber okay.
Ja, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Staffelfinale. Ich würde sogar fast sagen, eins der besten, wenn nicht gar das Beste in Star Trek History. Aber
trotz Taka.
Taka hätte man auch einfach ja ein bisschen
eindämpfen können.
Ja, dieses ganze zum Schluss, wo Book dann ja doch zu ihm durchkommt. Das hätte man sich einfach alles sparen können. Es wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen, wenn nach dem Shuttle Impact Taka halt einfach so ausgenockt gewesen wäre, dass dann halt einfach vorbei gewesen wäre. Da hätte ich kein Problem mit.
Es war aber auch von der Story her super vorhersehbar. Ich fand ganz viel von dieser Storyline von Booker und Taka konnte man total leicht vorhersagen und es war am Ende dann halt auch so. Also irgendwie kreativ war es nicht.
Ja, aber konzentrieren wir uns auf die schönen Sachen und steigen mal ein bisschen tiefer in die Folge ein, denn wir fangen an mit unserer liebsten Tilly.
Ja. Und einer großartigen Kamerafahrt.
Ja. Und sie ganz und in Schwarz?
Ja. Ja, die wahrscheinlich und so die Inhouse-Uniform.
Ich denke auch, ja. Aber es sieht natürlich schon irgendwie, also Schwarz ist schon so ein bisschen Autorität. Also es wirkt so ein bisschen sehr, sie ist halt Lehrer jetzt. Sie ist nicht mehr, genau, sie hat ihre Rolle einmal gedreht. Also wenn wir uns daran erinnern, wie sie angefangen hat in Discovery und wo sie jetzt ist, ich finde, sie hat nochmal einen Riesenschritt gemacht, also off-Bildschirm sozusagen, in der Zeit vom Verlassen der Discovery hin zum aktuellen Moment, wo wir sie jetzt treffen. Vor allen Dingen auch, wir sehen sie später auch nochmal im Gespräch mit ihren Kadetten oder wo sie ihren Kadetten eben Anweisungen gibt beziehungsweise sagt, was sie tun sollen. Und also so einen Lehrer hätte ich auch gerne, ja, muss ich sagen. Also das ist so, ja, also fand ich sehr, sehr schön, diese Entwicklung, die wir da in so kurzen Szenen einfach gesehen haben von ihr.
Ganz am Anfang, wir haben ja später noch mehr von Tilly, also
ja.
Ist ja sozusagen nur die einen, später wird sie noch ganz fest.
Mhm, genau. Na gut, und dann haben wir natürlich, apropos Kamerafahrt, du meinst wahrscheinlich die Fahrt, wo wir sehen, wie die, das ist ja so ein Mittelding aus Station und Raumschiff. Also eigentlich ist es doch das Föderationshauptquartier, das da durch den Warp-Stream oder was auch immer das ist, was wir da sehen, fliegt.
Genau.
Und ich dachte erst, was denn das? Also das, weil es hat ja diese in sich geschraubte Spiral-Korkenzieher-Form. Ich meine, es sieht großartig aus, oder?
Ja, es ist
das
halt
war schon toll.
Der warpende Kronleuchter.
Genau.
Mich hat das sehr an den Elfenbeinturm aus der unendlichen Geschichte erinnert.
Ja, also dieses spiralförmige, ja, richtig. Ja. Aber also ich glaube, das ganze CGI-Budget von der ganzen Season ist im Grunde draufgegangen für diese Folge und für die Folge, wo sie in der Barriere sozusagen, also kurz bevor sie durch die Barriere gehen, da sind sie doch da auch in diesem orange-roten Raum die ganze Zeit. Ich glaube, für die zwei Folgen ist das CGI-Budget draufgegangen. Und zu Recht. Also es hat sich gelohnt.
Das CGI-Budget ist einfach ziemlich, ziemlich groß und es gab über die ganze Staffel ziemlich viel coole Sachen. Aber ja, also dieses Starfleet-Hauptquartier, das irgendwie erst quasi zur Erde fliegt, um dort quasi zentral die Evakuierungsmaßnahmen zu koordinieren und sich dann eben auch noch irgendwie jedes Deck einzeln ist quasi ein Lifeboat und
ja, das fand ich aber super
kann
von
sich
der
abkoppeln
Idee
und die Idee war super und ich fand auch die Umsetzung total geil.
Ja.
Und auch insgesamt einfach, es ist optisch mega krass und auch diese Tens, also du hast einfach, du merkst einfach, alle sind angespannt, alle wollen hier das Beste rausholen, alle wissen, wir werden nicht alle retten können, aber wir müssen das Beste rausholen. Hm. Und das war echt so, boah.
Also mir war zwar klar, dass dieses Hauptquartier beweglich ist, aber dass das einfach so, also dass das so schnell und agil wie so ein normales Raumschiff halt ist, das fand ich schon beeindruckend. Ich so, ach, guck mal einer an, ja. Also wie das fliegt halt, wie das da so fliegt. Ja, also das war schon toll.
In DS9 haben sie ja die Station so ein bisschen fliegen lassen können und jetzt ist das quasi ausgereift.
Ja, genau. Und wir sind ja gerade, wir werden gleich am Anfang ja reingeschmissen. Die DMA nährt sich und sie sind eben am Diskutieren, deswegen sehen wir ja auch Tilly, die eben da hilft bei der Evakuierung von Leuten, also von den Leuten von der Erde. Und da fragen die Kadetten ja noch unseren Admiral, der ja natürlich auch da ist, also Vance, wie viele Leute denn gerettet werden können. Und dann sagte er so, naja, also im Best-Case-Szenario von der Erde 400.000. Und ich dachte so, Moment mal, hat er gerade 400.000 gesagt? Also noch nicht mal eine Million oder so. Und ich meine, wenn wir überlegen, das nur mal kurz zum Vergleich, weil man da vielleicht nicht dran denkt. Also auf der Erde leben heute circa 8 Milliarden Menschen. Genau, 8 Milliarden Menschen. Und ich denke mal, in der Zukunft werden das etwas mehr sein. Ja, und da ist 400.000 natürlich ein Witz. Das ist besser als keiner, selbstverständlich. Aber also es ist natürlich überhaupt gar nichts im Vergleich.
Ja,
noch nicht
allein
mal
auf dem Mond leben ja mehr Leute.
Zumindest dann.
Ja, und sie sagen ja auch irgendwie, einige hunderttausend von Titanen, die können sie auf jeden Fall auch alle noch retten, weil da ist weit genug weg. Und eben die Mondkolonie war wohl auch schon quasi evakuiert, aber von der Erde selber war wohl nicht so viel drin.
Ja.
Ist so ein bisschen die Frage, ne? Einerseits könnte man jetzt vermuten, ne, wobei, warte mal. Also wir haben ja in der letzten Staffel kurz diesen Ausflug auf die Erde gehabt und ja, nee, also es gibt schon genügend dichte Zentren, dass das wirklich ein Armutszeugnis ist, beziehungsweise wahrscheinlich einfach heißt, sie haben nicht schnell genügend Schiffe irgendwie da hingekriegt.
Ja, ich dachte nur, die Evakuation von Romulus, also das war ja etwas, was noch viel kurzfristiger war als Romulus.
Ja, nee, genau, das ist genau so ein bisschen der Punkt, glaube ich auch. Es ist einfach so, auf jedes Schiff passen halt nur ein paar tausend Leute. Ja, selbst wenn du wirklich alles vollstopfst und davon ausgehst, dass die Leute nicht länger als ein paar Stunden da zusammen aushalten müssen.
Ja, aber die können ja auch nur Schiffe nehmen, die warpfähig sind, oder? Sehe ich doch
richtig. Naja, natürlich.
Weil sonst sind sie ja nicht außerhalb der DMA-Reichweite. Und das ist ja auch schon ein Problem, weil sie ja nicht so viele warpfähige Schiffe haben.
Naja.
Und ich denke mal, sie haben halt auch mit Titan und dem Mond wahrscheinlich angefangen. So, okay, was ist als erstes in der Flugbahn von der DMA? Und die holen wir als erstes raus und die Erde war halt am weitesten weg.
Ja, und ich meine, da haben wir noch gar nicht über Niva gesprochen, was ja auch noch
dann Niva war schon vorher dran gewesen.
Nee, Niva war halt ein anderer Teil der Flotte unterwegs hin. Und auch da haben sie gesagt, werden sie vermutlich nur ein paar hunderttausend retten können.
Die hatten auch nicht so viele warpfähige Schiffe, haben die bei Niva gesagt, meine ich mich zu erinnern.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Man vergisst ja, man darf ja nicht vergessen, es war ja, also The Burn ist ja noch gar nicht so lange vorbei. Das ist ja gerade mal ein Jahr oder was, also maximal. Aber
vielleicht könnte man pro Schiff irgendwie 1 Million Leute in den Beambuffer nehmen oder so.
Oh. Das ist aber auch,
ich finde es schade, dass das nicht vorgeschlagen wurde.
Ja, aber wer weiß. Ja, aber das fand ich zumindest gut, dass wir da nochmal einfach eine konkrete Zahl an die Hand bekommen haben, damit einem diese Menge einfach nochmal
bewusst wird. Hoffnungslosigkeit. Ich
meine, das war bei Quajon war das ja auch so. Ja, mir ist bewusst, da ist ein ganzer Planet ausgelöscht worden und mir ist bewusst, das sind viele, viele Lebewesen. Aber dadurch, dass man da nie eine konkrete Zahl oder so gehört hat, was natürlich auch Absicht war, fand ich, war einem die Größe nicht so richtig bewusst. Also das... Ja, also da befinden wir uns und dann geht's aber auch sofort weiter. Also ich meine, wir haben dann ja natürlich die Storyline, in der jetzt eben die Discovery Crew versucht, mit CNC Kontakt aufzunehmen. Und da möchte ich gern nachtragen, das haben wir letztes Mal vergessen. Also CNC wurde ja beschrieben als eine Spezies, die auf der Kardashev-Scale Typ 2 ist. Und alle so, what the fuck ist die Kardashev-Scale? Zumindest habe ich mich das gefragt. Und Typ 2 ist wohl eine Zivilisation, bin ich dankbar, gut. Typ 2 ist eine Zivilisation, die in der Lage ist, so, jetzt lass mich gucken, es ist so schön auf Englisch beschrieben, ich muss mal kurz überlegen,
eines kompletten Sternensystems, die Energie eines kompletten Sternensystems zu haben.
Genau, also quasi ernten. Also quasi Dyson-Ringe oder eine Dyson-Sphäre zu bauen. Also das quasi vom eigenen Stern die Energie zu verwenden.
Ja.
Direkt zu
verwenden. Genau, im Gegensatz zu und Typ 1, die fähig ist, die Spezies, die fähig ist, eben die Energie ihres gesamten Planeten zu nutzen. Und das wären quasi wir.
Also zumindest genau eben die Menschen im 32. Jahrhundert.
Ja.
Und die Typ 3 heute wäre dann verschwenden eben, immer noch viel zu viel.
Ja, Typ 3 wäre dann eben Energie einer ganzen Galaxis, Typ 4 wäre Energie und Manipulation, also oder Nutzung des Universums, also um sozusagen Galaxien zu kreieren. Und Typ 5 wäre dann Multiversnutzung und Paralleluniversnutzung und simulierte Universen, und Typ 6 wäre Zivilisationen, die außerhalb quasi von Zeit und Raum existieren oder in höheren Dimensionen. Und da frage ich mich, ist das dann Q? Ja, genau. Ja, ist das denn die Q-Zivilisation? Das wäre Typ 6 dann, genau. Also zumindest haben wir das schon mal gesehen. Und die sind aber, wie gesagt, jetzt Typ 2. Das heißt, sie stehen also eine Stufe über uns. Und das wollten wir letztes Mal noch kurz erwähnen, haben wir aber vergessen, deswegen machen wir das jetzt gerade nochmal schnell, damit man CNC ein bisschen besser einordnen kann, wo die quasi stehen im Vergleich deswegen zu uns.
Fand ich das zum Beispiel auch so wichtig, dass die das einfach klar wird, nur weil eine Zivilisation vielleicht einen sozusagen höheren Entwicklungsstand hat, und das ist sehr typisch Star Trek, das ist ja das, was Star Trek damals als Star Trek rauskam und Gene Roddenberry ja das bewusst so gemacht hat, ist das eine Zivilisation, die vielleicht uns was voraus ist, uns nicht böse gesinnt sein muss, so wie halt Menschen das mal projizieren aus dem Kolonialismus heraus oder sich ein, wie auch immer, halt verschiedene Entwicklungsstände auch teilweise konstruieren anhand von verschiedenen Merkmalen und dann tatsächlich diese friedliche, konstruktive Diskussion möglich war mit dieser Brückensprache zusammen. Das war wundervoll.
Ja, das war auch echt, das war echtes Highlight, dieser Erstkontakt ganz, ganz groß. Also das war wirklich
mehr von solchen Storys und zwar nicht nur bei Star Trek. Es braucht sowas fast täglich als normale Unterhaltung, nicht vielleicht nur mit Aliens, aber diese Art von Problemlösung als Story, als Teil einer spannenden Geschichte, braucht es das im Primetime, vor allem auch im linearen Fernsehen, als großes Highlight und vielleicht mal weniger Kriminalitäts- und was auch immer. Ja, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banausenhaft, aber...
Nein, aber das ist ja genau das, sagen wir ja schon eigentlich, seitdem wir Star Trek besprechen, eben dieses friedliche Lösungen über gewalttätige Lösungen. Das ist genau das.
Ja. Halt so Geschichten, die halt so mega vielleicht besonders beliebt sind auf Streamingdiensten oder was auch immer, dass man sich überlegt, warum unterhaltet es uns? Ja, das muss nicht verteufelt werden, aber uns überlegen, gibt es vielleicht nicht andere spannende Dinge, die genauso cool sind, aber uns mehr Ideen geben, wie wir vor allem hier auf unserer Erde unsere Ärsche auf unserem Planeten vielleicht lösen können, wenn wir uns die Fantasie dazu gönnen. Und nicht die x-te Mal erzählen, die Realität ist hart. Wir müssen die harte Realität halt erzählen,
ja, wie sie ist. Also ich verteufel das nicht so ganz wie du, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst.
Ich verteufel das nicht. Ich stelle das einfach sehr deutlich in Frage und zeige, dass das für uns als Spezies, wenn das so als dominante Art von Imagination über Menschen, über spannende Geschichten ist, dass es vielleicht nicht das Beste ist. Es ist genauso, wie wenn du einem Kind sagst oder mir sagen würdest, hey, zu viel Zucker essen ist nicht so gut, obwohl ich Zucker total toll finde. Aber zu viel Zucker essen und Süßspeisen ist vielleicht für die Gesundheit nicht so toll. Und da kann man sich halt überlegen, vielleicht gibt es dann doch andere Sachen, die ich essen kann und tun kann, damit halt nicht sozusagen die negativen Konsequenzen für mich halt nicht überwiegen, sondern besser weiterleben kann. Und das halt kollektiv kulturell gedacht. Also jetzt nicht wie früher so vor allem so faschistisch manchmal Kultur so interpretiert wird, oh, das muss für ein gesundes Volk die gesunde. Nee, so meine ich das nicht. Ich möchte diesen Godwin bitte rausnehmen. Also Godwins erste Regel. Übrigens. Aber mir geht es halt darum, ja, wir sind an einem Stand, in dem wir uns überlegen können, wie sieht quasi unsere geistig-kulturelle Unterhaltungsernährung aus und ohne es also Dinge zu verteufeln oder irgendwie zu sagen, das ist böse und das müssen wir jetzt gegen das andere ausspielen, sondern kontextuell überlegen, wie können wir einfach nur unsere quasi geistig-kulturelle Ernährung diverser gestalten, eine größere Palette zu haben, damit einfach mehr Auswahl ist. Die existiert, aber halt, wenn jemand sich zum Beispiel anguckt, was zum Beispiel an deutschen Fernsehproduktionen in Fiktion ist, da gibt es einen ganz großen Überhang an Geschichten, die irgendwas mit Polizei und Ermittlungen und so weiter zu tun hat. Und das ist so, ja, das ist so, als ob jemand den ganzen Tag nur Kartoffeln isst.
Um das kurz mal jetzt wieder zurückzubrechen auf auf die eigentliche Story. Also ich komme jetzt ein bisschen wie so der Spielverderber vor, aber ich mach's jetzt einfach mal.
Ja, ja.
Wir haben einen Versuch der Kontaktaufnahme. Wir haben ja mehrere Versuche der Kontaktaufnahme mit CNC. Und einen Versuch der Kontaktaufnahme haben wir ja auch durch Tirina, und zwar durch eine ganz klassische vulkanische Gedankenverschmelzung. Und ich habe das bejubelt, weil ich gedacht habe, das war nämlich genau das. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe das gesagt in unserer Diskussion, dass ich gesagt habe, ich glaube, es wird am Ende Booker sein, der quasi sich verbindet mit TNC, aber man könnte ja auch mal so eine vulkanische Gedankenverschmelzung probieren. Das war so mein Gedanke, und tatsächlich war das auch deren Gedanke. Und ich habe das gefeiert, weil das ist natürlich so ein ganz, ganz großer klassischer Star Trek-Moment. Die vulkanische Gedankenverschmelzung, ja, TM.
Natürlich.
Ja. Und Tirina hat's probiert, und das fand ich noch ganz nett, und zwar hier kurz als Referenz reingeschmissen in der animierten Serie, also in der Zeichentrickserie, weil wir ja auch gesagt haben, es ist ja Canon. Da gibt's in Folge 3 tatsächlich eine Folge, wo Spock versucht, auch mit einer fremden Lebensform in Kontakt zu kommen durch Gedankenverschmelzung, und die wabert sozusagen nur so in Wolkenform vor dem Schiff rum. Also das ist so ein bisschen so ähnlich wie jetzt hier mit CNC, weil man sieht sie ja auch nicht konkret.
In The Motion Picture hatten wir das auch mit Vita.
Ja, genau. Aber wobei bei Vita, da hatten wir ja, aber da war das ja nicht nur so ein nicht vorhandenes wolkenartiges Ding. Da war es ja konkret irgendwas. Aber da kamen wir später ja erst hin. Aber es ist schon richtig. Aber das haben wir öfter in Star Trek und auch hier wieder. Und was ich dann noch ganz spannend fand, war, als Gina dann eben, nachdem das nicht geklappt hat und sie ja da fast in Ohnmacht gefallen ist, nachdem sie dann auf der Krankenstation quasi aufwacht oder sie befragen und sie eben fragen, was sie denn gespürt hat, und sie meinte, ja, die sind, also es ist eine Spezies, die nicht aus Individuen besteht, sondern es ist ein geteiltes Bewusstsein, das in Harmonie miteinander verknüpft ist. Und dann hat natürlich gleich Rillard gesagt, wie die Borg. Und ich dachte so, oh mein Gott, die Borg wurden erwähnt. Sie hat Borg gesagt. Denn wir hatten ja kurzfristig auch mal überlegt, ob die DMA vielleicht von den Borg hätte ausgelöst werden können, von den Zukunfts-Borg. Und das war ja dann nicht der Fall. Und offensichtlich gibt es aber die Borg noch, oder zumindest das Bewusstsein, und man erinnert sich noch daran, dass es die Spezies gegeben hat. Auch wenn sie jetzt in Discovery keine Rolle für uns gespielt hat.
Es wurde nicht erzählt, dass es die nicht mehr gibt. Also
nein, nur, aber wir wissen halt nichts. Ja. Genau, wir wissen halt gar nichts, wie jetzt der Stand der Borg eben in diesem Jahrtausend ist. Und deswegen fand ich es interessant, dass sie hier zumindest erwähnt worden sind. Und ich musste ja sofort an diese Beschreibung mit, sie sind verlinkt, miteinander in Harmonie, an die Changelings denken, also an die Gründer. Weil das ist ja auch so eine typische Spezies, die eben in einem Bewusstsein existiert.
Ja, aber ich sag mal so, ich gehe mal davon aus, dass die Founders so ein bisschen mehr so diese Balance zwischen Individuum und Great Link haben, während die TNC tatsächlich noch verbundener sind und quasi das Individuum nicht so kennen.
Oder zumindest nicht so bewusst, genau richtig, das glaube ich auch. Aber das fand ich sehr schön, also es ist zumindest nicht das erste Mal, dass wir auf eine Spezies treffen, die eben so ein Gemeinschaftsbewusstsein hat oder präsentiert.
Ich habe ein bisschen eine andere Meinung zu diesem Versuch von Tirina der Kontaktaufnahme, weil ich meine, das hilft ihrer Person weiter, also den Charakter finde ich dadurch interessant illustriert, aber ich fand es gerade cool vorher, also ich meine, ihr sprecht das ja öfter an, das ist einfach so Workplace-Porn, was man bei Discovery oft sieht, also wie toll Leute miteinander zusammenarbeiten.
Ja.
Und ich finde diese Kontaktaufnahme, die sich ja wirklich zäh gestaltet und wo man irgendwo dann noch Leute runtergebeamt werden und man steht in dieser Gruppe zusammen und alle dürfen was sagen und alle überlegen zusammen, wie man das hinkriegt, und dann klappt es tatsächlich so ein bisschen. Ich mochte den Teil unglaublich gern von den letzten beiden Folgen, und das hat mich sehr an Arrival erinnert zum Beispiel, also dieser Versuch, Kontakt aufzunehmen und keine Ahnung zu haben, wie die gegnerische oder die das Gegenüber syntaktisch denkt oder so. Da ist Tirinas Kontaktaufnahme dann plötzlich so ein Shortcut, also wo man dann einfach.
Aber warum? Aus Verzweiflung. Das ist die reine Verzweiflungstat. Ja, und dass es nicht funktioniert, finde ich hier super, weil genau du das nicht kriegst. Du kriegst keinen Shortcut. Das ist ja das Gute, dass
ja,
eben
das
nicht
stimmt.
funktioniert.
Ein bisschen mehr Einblicke, aber sie bekommen trotzdem ein paar mehr Einblicke und Kontexte. So nicht
und
so
das
viel,
geteilte
wie
Bewusstsein
gewollt.
Hilft dann ja enorm weiter. Und das verstehe eben. Ich auch, ja.
Und es macht natürlich aber auch, für die Erzählung ist es natürlich hier auch nett, wo sie dann so weißt du schon, so diese Voraussage so, sie vertrauen uns nicht mehr. Dün, dün, dün. Ich meine, so, also, okay, gut.
Aber was ich nochmal kurz hervorheben will, Nils, das Wort Workplace-Porn, wunderschön. Weil das ist sowas, was wir halt auch brauchen, ist
auf jeden Fall, ja.
So Teamwork und Kompetenz zu zeigen. Leute, die zwar innerhalb ihrer Kompetenz auch mal so ein bisschen schrullig sind, wie der Doktor, der von Starfleet Science ist und naja, dieser Linguist, der ja schon einiges viel macht, zwar im sehr, sehr schrullig ist und immer seinen Snack dabei hat bei Besprechungen, aber es ist nicht so.
Ich habe ihn irgendwann den Charcuterie-Doktor genannt, weil er immer diese kleine Tapas-Platte mit dabei hat.
Ja, der Charcuterie, auch wunderschön, der Charcuterie-Doktor oder der Obstplatten-Doktor, so wunderbar, weil da hast einerseits so, ja, in einem guten Arbeitsplatz können Leute auch schrullig sein und auch mal ihre für sich, damit sie gut arbeiten können, was heutzutage noch so, guck mal, die Schmidt, die brät sich eine Extrawurst und isst ihre Stulle im Meeting, das wäre verhalten uns das aber. Mimi. Stattdessen jede Person,
genau.
Wie sie es braucht. Und wenn die anderen halt keine Stulle währenddessen brauchen, ist doch okay, solange halt er dann vielleicht nicht unbedingt laut schmatzend dann da sitzt, sondern es ruhig in sozusagen ja nicht zu gesprächsstörend, betriebsstörend zu sich nimmt, ist doch alles in Ordnung.
Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was Nils gesagt hat, also von wegen Shortcut, ja. Also es wird ja dann am Ende hin auch eine Abkürzung genommen, indem Booker sich ja dann mit der Spezies 10C verbindet. Mhm. Und auch das war tatsächlich für mich, also das macht er, nachdem sie quasi schon miteinander kommuniziert haben, also gelöst ist es ja schon. Er übernimmt jetzt den, ich sag jetzt mal, empathischen Teil. Also er transportiert das, was sie jetzt miteinander kommuniziert haben, auch noch auf der Gefühlsebene. Und das hat mir optisch sehr, sehr gut gefallen, als auf deiner Stirn dieses dreieckige Lichtmuster auftaucht. Und genau dieses dreieckige Lichtmuster eben auch gespiegelt wird in diesen Lichtpunkten, die man ja immer auf den 10C sieht. Mhm. Also das war optisch, war das einfach sehr, sehr großartig, weil es einfach ganz klar war, was hier erzählt wird. Aber ich muss sagen, dass ich das tatsächlich ein bisschen auch Ich will es nicht faules Writing nennen, aber doch zumindest auch wieder so eine Abkürzung fand, wo ich dachte, schade eigentlich. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn das eben ohne Booker auch funktioniert hätte. Und oder es hat ja teilweise auch ohne Booker funktioniert.
Du meinst, es also, wäre das, das lag gewesen, am Ende, wenn sie ihn einfach hätten sterben lassen?
Nein, aber wenn einfach Booker nicht notwendig gewesen wäre, um diese Kommunikation am Ende zu 100% hinzubekommen. Also diese geistige Verbindungsebene, wenn das nur über die reine Kommunikation Pheromone und Licht funktioniert hätte. Aber das war ja auch das, was ich letzte Woche gesagt hatte, dass ich vermute, dass Booker am Ende der Schlüssel eben zu allem ist. Und das war es ja dann am Ende
aber
auch.
Er war sozusagen noch das letzte bisschen, so die letzte Meile war er noch.
Ja, deswegen verzeihe ich es Ihnen auch, weil eigentlich hatten sie es ja schon gelöst, aber was ich hier tatsächlich als etwas störend empfand oder auch wieder ein bisschen schwierig und ich glaube, das ist der Zeit geschuldet. Das ist das, was wir gesagt hatten mit, man hätte sich mehr Zeit nehmen müssen für diese Erstkontakt-Kommunikationsgeschichte zwischen 10C und der Föderation. Das ist, dass wir in 4.12 noch gerade soeben Basisinformationen ausgetauscht haben mit Hilfe von Mathe, sowas wie seid ihr einer oder seid ihr viele und große Traurigkeit, also das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr auf einem Grundniveau sozusagen und in 4.13 dann plötzlich haben wir einen massiven Sprung hin und es werden dann so Konzepte einfach, ohne sie erklärt zu haben, angenommen wie Geschichte, Liebe, Individualität, also das sind dann auch höhere höhere Konzepte, die ja einfach in der Kommunikation plötzlich funktionieren. Und dieser Schritt dazwischen, zwischen, sagen wir mal, zwischen was ist ein Stein und zwischen ich habe eine Burg gebaut, ja. Also das dazwischen, das fehlt mir. Also mir springt das zu sehr von Basis gleich hoch auf absolutes Verständnis. Und das ist hier natürlich klar der Zeit geschuldet, dass man die Geschichte ja innerhalb von einer Stunde, 45 Minuten erzählen muss. Also aber dafür hätte man sich mehr Zeit nehmen sollen. Ja, man hätte sich einfach mehr Zeit nehmen sollen, um das oder vielleicht noch eine zusätzliche Szene, in der sozusagen, es hätte ja schon ein Nebensatz gereicht mit ja und durch Hilfe, durch Zoras Hilfe oder was auch immer, das nehmen wir jetzt halt an.
Das wurde gesagt.
Ja, dass sie hilft schon, aber ich meinte, dass es halt dann so viel schneller geht. Also das fand ich irgendwie alles ein bisschen schade.
Haben sie doch gesagt, dass sie das irgendwie in der Zwischenzeit eben noch mehr Ebenen gefunden haben und dadurch eben Beispiel, diese komplexeren also, Sätze wie funktionieren.
Naja, aber in der gleichen Folge heißt es doch, sie haben gesagt, können wir ihnen sagen, dass Booker alleine agiert? Und dann sagt doch Zora, also das kann ich jetzt nicht vermitteln, das würde zu viele Ebenen brauchen und es würde zu lange dauern, bis das alles berechnet ist. Ja, aber am Ende dann so komplexe Dinge sagen wie, er hat alleine gehandelt und er ist kein Teil vom Gesamten und so, das funktioniert dann plötzlich. Also das ergibt inhaltlich keinen Sinn.
Doch schon. Also die Sache ist halt, da war ja schon etabliert, dass so, dass Tenzin ja schon verstanden hat, das sind mehrere. Und dann hat er vorher zu halt sagen, ja, dieser eine, der macht da was, was wir nicht wollen, ist was anderes als das nachher, wo halt dann ja auch schon die Taten den nötigen Kontext
geliefert
haben. Ja, aber
es sind halt bestimmte Konzepte, die angenommen werden, dass sie verstanden werden, die halt nicht erklärt wurden. Und das finde ich, ich finde es halt einfach zu schnell. Es geht halt einfach viel zu schnell von nichts auf alles.
Ja, es hätte halt einfach das Pacing anders sein können, ja.
Apropos Erzähltempo-Kritik, ja. Naja, aber auf jeden Fall, wir haben Tyrinas Versuch bekommen und da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass wir den gesehen haben. Im Zuge dessen ja dann auch nochmal die Annäherung von Tyrina und Saru, die natürlich auch sehr, sehr herzerwärmend war. Also ich mag die beiden ja sehr gerne und freue mich sehr. Und bei den beiden kann ich mir auch vorstellen, dass halt eine Fernbeziehung funktioniert. Das war auch das, was Doug Jones im Ready Room gesagt hat, dass er gesagt hat, wir sind eh keine Dating-People. Fernbeziehung funktioniert für uns klasse. Und ich sage, ja,
das macht das halt auch so sichtbar. Also ich muss zum Beispiel sagen, für mich hat das so viel bedeutet, weil ich bin so ein Mensch. Ich muss nicht mit jemandem zusammenleben. Ich muss nicht mein Leben mit meinem Partnermenschen so sehr verweben, dass wir so wie manche andere Leute, für dessen Leben das gut ist. Aber es ist halt nicht das Modell, sondern es gibt eben auch Leute, die sich auch bewusst deswegen finden können und sagen, wir nehmen aber das Modell, dass wir eben nicht so eng miteinander ständig rumhängen wollen, sondern glücklich sind, einen anderen Menschen im Leben zu haben, wo vielleicht mehr die Kommunikation über Ferne ist, aber wenn eins sich sieht, ist es ganz toll und das wird genossen.
Genau, genau.
Und auch mit viel weniger Wehmütigkeit als so, oh, jetzt treffen wir uns und dann, oh, wir sehen uns schon lange nicht mehr, sondern dass das alles zusammen so als einfach eine andere Art von Beziehung ist, die genauso valide ist wie Leute, die zusammen zusammen unter einem Dach wohnen.
Ja, und ich meine, es war ja dann aber schon sehr schön, also mein Schipperherz hat hochgeschlagen, als die beiden dann noch in der Händchen gehalten haben. Das war so, oh mein Gott, wie süß, so aus dem Fenster geguckt haben. Und aber auch sehr schön, dass Tyrina dann hier auch wirklich sich geöffnet hat und gesagt hat, okay, ich muss meine Vorstellung revidieren. Vielleicht ist es doch gut, jemanden an sich ranzulassen und einen Partner zu haben, was sie ja vorher eben nur als Ablenkung empfunden hat.
Es war schön, dass sie nur Händchen gehalten haben und nicht so eine komplette Knutsch übereinander herfallen Szene, wie wir sie zu Berman Track Zeiten noch bekommen hätten.
Eben, vor allen Dingen frage ich mich ernsthaft, ob der Kuss ob sowas wie ein Kuss in der Kultur von Saru überhaupt existiert.
Eben, genau das, was ist überhaupt denn auch Vulkan Netten. Auf Vulkan kennen wir ja auch, dass sie sich einfach mit den zwei Vorderfingern anfassen,
genau,
verkreuzen, so als Liebessymbol. Und die Kelpiens machen, das Knutschen vielleicht auch so kulturell so eher was menschliches oder nur bestimmte humanoide Spezien machen, aber nicht alle. Genauso dieses Gespräch vor dem Fenster, das hatten wir halt auch in der dritten Staffel bei Unification Teil 3, wo die beiden so länger überlegend und redend und sich gegenseitig das erste Mal richtig kennenlernend genau auch vor diesem Fenster standen. Und das kam wieder so full circle, also wunderschön. Mhm. Genauso, was ich sagen muss, eine Sache, die ich bei der Tarka-Geschichte recht angenehm fand, und zwar, es wurde eigentlich klar, dass Oros ja sein Partner oder halt sein Freund oder halt sein geliebte Person war. Und ich hatte das Gefühl, die sind beide asexuell. Und beide sind jetzt eher, sie liegen nebeneinander, wir haben das ja in diesen Rückblicken gesehen, lagen im Bett miteinander, also intime Situation, aber eben nicht sexuell, aber romantisch. Mhm. Weil sie miteinander diese Romantik, dieses Symbol für den goldenen Schnitt, diese interne Pärchenkommunikation haben, was zutiefst romantisch ist, aber halt ohne diese sexuelle Komponente, weil sie haben halt einfach für sich andere Dinge, die sie wichtig finden und die sie zusammen sozusagen zelebrieren. Und das fand ich gut. Asexuelle Sichtbarkeit.
Und was mir auch noch übrigens gut gefallen hat, nochmal kurz zurückzukommen auf den Ready Room. Und zwar, Doug Jones hat ja ein bisschen über die Beziehung zwischen Saru und Tirina noch gesprochen. Und er meinte dann aber auch, und das fand ich wirklich richtig schön, dass die Chemie der beiden Schauspieler vor der Kamera wohl einfach funktioniert hat. Also natürlich hatten die eine Szene reingeschrieben, aber die Chemie war dann so gut, dass der Writers Room dann gesagt hat, okay, da bauen wir drauf auf, da machen wir jetzt eine mehr draus aus der Geschichte, als wir das ursprünglich geplant hatten. Ja. Und da habe ich mich so drüber gefreut, weil wir ja oft genug schon in Star Trek den Fall hatten, dass die Chemie der Schauspieler zwar gesehen wurde vom Writers Room, aber aus diversen Gründen dann eben nicht geschrieben wurde. Und hier sage ich nur, und da werde ich für immer bitter sein und deswegen werde ich das auch nicht loslassen können, Garrick Bashir. Da war es genau so. Da wollte der Writers Room das gerne weiterschreiben und die Oberen haben gesagt, nein, wir wollen keine homosexuelle Beziehung. Wir wollen keine homosexuelle Beziehung auf dem Bildschirm. Es war ja dann auch das Gleiche mit Dex und ihrer ehemaligen Liebe, beziehungsweise in dem Fall ja dann ihr ehemaliger, ich war das Ehemann, weiß ich gar nicht mehr, der jetzt ja im Frauen in einem neuen,
ich glaub, die
war Ehemann, gell? Genau, ja. Und da war es ja genau so, dass sie dann am Ende sozusagen das nur zugelassen haben, sie durfte sie halt einmal kurz küssen, ja. Hm. Aber da hätte man ja auch noch viel mehr Story draus machen können. Und hier finde ich schön, man sieht, dass wir in einer anderen Ära von Star Trek einfach angekommen sind, wo dann eben die Writer, der Writer Room und die Producer auch sagen, okay Leute, ich sehe es und ich nehme es und mach was draus. Das hatten wir ja auch übrigens schon in der Story mit Owusu-kun, die ja dann diese ganze, die ja auf einem Panel mal gesagt hat, ich hätte mir gerne mal, dass sich Owusu-kun mal prügelt, so. Also mal so einen epischen Kampf bekommt. Und wo dann eben Michelle Paradise gesagt hat, Moment, I hear you, schreib auf. Das verwenden wir dann irgendwann in irgendeiner der Stories. Das heißt, da haben wir endlich mal Leute, die den Schauspielern zuhören und die einfach Dinge sehen auf dem Bildschirm und sagen,
und den Fans
da können wir dran arbeiten. Genau. Und das gefällt mir so wahnsinnig gut, weil es wirklich mal jetzt so ist, wie es sein sollte.
Ja, vor allem, was hätte DS9 für eine schöne Wendung genommen, wenn halt Garak Bashir zustande gekommen wäre, dann hätte man Ezri mit Jake verkuppeln können. Wie episch wäre das geworden?
Aber wieso denn Ezri mit Jake?
Nicht unbedingt.
Warum? Ich habe noch nie, echt, ich habe gar keine Chemie zwischen Ezri und Jake gesehen.
Aber, nee.
Dieses Konfliktpotenzial zwischen Ezri und Ben, das wäre so wunderbar gewesen.
Nee, also ich, obwohl das hätte ja genauso, ich erhöhe um Polyamorie, wie ich jetzt
öfters
weiß, glaube ich ja auch. Also das große Polykül, also so ein Polygeflecht, das große Polykül von Deep Space Nine ist folgendes. Ich fange jetzt einfach mal an mit Miles O'Brien und Bashir. Die beiden sind irgendwie halt auch irgendwie zusammen. Dann ist natürlich O'Brien mit Keiko zusammen. Dann hat aber O'Brien eine Verbindung zu Kira, die Kira aber gleichzeitig zu Shakar und zu Odo hat. Aber gleichzeitig ist dann der Bashir auch eben mit Garak zusammen. Garak hat aber auch was mit Sial. Dann haben wir noch
ein Polyphil. Ich weiß, Garak hat was mit Sial, ich weiß.
Aber ja, das wäre
bisexuelle Sichtbarkeit. Aber es geht ja noch weiter.
Und dann haben wir
noch weiter.
Ja, klar.
Weil Garak hat ja auch was im Grunde mit Odo. Und Odo hat ja auch ein bisschen was mit...
Kennt ihr dieses Intro von Albert? wo diese
ja. Also Garak hat ja auch was mit
abgehängt.
Ja, stimmt.
Mit unserem Ferengi, wie heißt er denn? Mit Quark? Also da ist ja auch Odo. Nein, Odo
Nein.
Und Quark. Und Odo ist der gemeinsame Nenner für Kira. Und dann haben wir auf der anderen Seite übrigens noch Begier, der ja auch
fast nicht aufgemacht.
Ja, aber bitte. Und ich meine, ja, aber egal. Also man könnte noch ein bisschen weitergehen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Überkreuzungen. Und Dex natürlich. Also ich meine, Begier und Dex.
Und
ja.
Quark.
Und Worf. Und dadurch Worf, genau, also ja, also wir kommen gut, Das ist halt eine Stadt, die Station ist klein, Leute.
Ja, und ich sag's immer wieder, ich hätte gern ein Kelvin Deep Space Nine, das zum größten Teil mit Expanse-DarstellerInnen gemacht wird, weil da sind Leute dabei, da ist einer dabei, der wäre der perfekte Guldukat, da ist jemand anders dabei, wer perfekte Kira, wer wie auch immer, ganz großartig und dann noch das mit dem Polykül.
Ja, oder man macht einfach Star Trek Terror Knorr zu Zeiten der Besatzung.
Finde, das Polykül DS9 ist eindeutig das Spiegeluniversum, oder?
Nee, muss nicht sein.
Da sind doch alle zusammen.
Ja, aber das.
Aber da sind auch Leute am Leben, die, also, und andersrum.
Das ist auch, finde ich, so blöd, weil im Spiegeluniversum, das ist halt so, nur wenn Leute quasi irgendwie moralisch schlecht
sind, ja, ich weiß,
dann machen sie das. Aber ich hätte das eben nicht. Ich will das im normalen Universum, dass das eine ganz normale Sache ist. Ich sag nur, guckt die Expanse, dann versteht ihr es.
Oh, ich weiß, was du meinst.
Ja, und genau das möchte ich sehen.
Also, um zurückzukommen auf, also, ja, sehr gerne bin ich dabei. Ich bin ja ein, ich
mit
bin
der
ja
schwangeren Kira und dem O'Brien. Wo, weißt du,
ja.
wo die Keiko sagt, hey, jetzt fahrt doch mal im Urlaub, ihr beiden, ihr braucht das. Das ist eine typische Poly-Sache, wo eine Partnerin hingeht zu dem anderen Partner und dessen Meter, wo er sagt, hey Leute, ich brauche zum Arbeiten meine Ruhe, macht ihr doch Urlaub zusammen. Und das wäre eine völlig normale Situation gewesen.
Also hätte Berman Track nicht existiert, hätten wir vielleicht das eine oder andere Pairing mehr bekommen. Und wir hoffen dann jetzt einfach mal hier auf Discovery, denn da haben wir ja einfach schon ein paar sehr schöne Dinge gesehen. Und was wir auch gesehen haben, ist ein Doye, die à la Honor Among Thieves sich doch an eine Art von Ehrenkodex hält, in dem Moment, in dem sie zugibt, dass sie diejenige ist, die die Discovery Crew betrogen hat. Das war auch überraschend, dass sie also nicht gelogen hat oder so, sondern dass sie gesagt haben, ja, ich war's.
Ich finde also, die Szene davor aber eigentlich zwischen
Rillack und Burnham.
Zwischen Rillack und Burnham eigentlich besser. Also Rillack so, wir können die doch jetzt nicht so unter Druck setzen.
Der Diplomat in ihr, ja.
Und Michael sagt so, das ist kein Zufall. Schön, ja. Diplomatie ging bis dahin. Jetzt packen wir mal das die härteren Geschütze auf.
Das ist mein Schiff, genau.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, aber deswegen, ich fand aber Ndoyes Reaktion auch sehr gut. Wir hatten uns ja letztes Mal darüber unterhalten, dass Ndoye ja das typische Beispiel ist für jemand, für eine Figur in Angst. Also wenn jemand anfängt eben auch extrem zu reagieren und deswegen finde ich, hat sie hier trotzdem noch mal eine gute Kurve genommen. Zum Ersten, dass sie gesagt hat, ich war's, dass sie dann aber immer auch am Ende, dass sie sich am Ende noch verabschiedet hat mit, also ich stehe bereit und auch also meine Rolle zu erfüllen, falls ich muss. Und als sie das gesagt hat, war mir schon klar, okay, sie wird noch definitiv eine Rolle spielen. Und dass sie dann auch quasi diese Suicide-Mission übernommen hat, war jetzt auch nicht wirklich überraschend. Was ich tatsächlich überraschend fand, war, dass sie überlebt hat. dass es dann hieß, ich hab ein Däue. Und ich so, wie, du hast ein Däue? Weißt du, es war so, ups, sie lebt. Ja. Also das fand ich gut, dass sie überlebt hat. Das war ist auch nicht so, so gewöhnlich. Normalerweise sterben die dann immer auf ihren Suicide-Missionen.
Ja, diese erwartbaren Tropes unterwanderten, was ich auch so als sehr schöne Sache fand, diese auch so das Vertrauensverhältnis, das trotzdem nicht gebrochen war, weil am Anfang, nachdem halt ein Däue zugegeben hat, ja, ich habe diese schlechte Sache gemacht aus den und den Gründen, aber ich stehe für meine Ehre und ja, ihr könnt mich gerne jetzt erstmals in mein Quartier einsperren, aber ich bin trotzdem da, dienstbar da für euch, um alles in meiner Macht zu tun, um euch zu helfen, falls ihr mich braucht. Und dann auf der Brücke, wo tatsächlich sie gerufen worden ist, weil Willax sagt, ah, sie hat halt kaum eine so gute militärisch-strategische Person wie ein Däue und die darf also dann wieder auf die Brücke und dann, wo sie sagt, so gut, dann gehe ich jetzt und ich opfere mich, wie sie dann noch über Funk, also über Kommunikation halt sich mit Vornamen angesprochen hat.
Ja, genau, da muss ich auch dran denken, haben wir ja drüber geredet, genau. Und ich dachte auch so, haben wir die Vornamen vorher, also von Rillac haben wir den Vornamen ja schon mal gehört, aber von Doyle nicht, das war neu.
Eben, ja. Und die Rillac, ich glaube, Admiral Vance und sie haben sich ja schon mal mit.
Ja, genau, richtig, genau. Aber hier natürlich auch wieder eben, aber auch wieder natürlich, also alleine mit der Nutzung der Vornamen, so war es ja auch schon bei Vance und Rillac im Gespräch, wird auf einmal so ein riesen Kosmos aufgemacht, weil man dann plötzlich merkt, Moment mal, die kennen sich wahrscheinlich auch schon seit Jahrzehnten. Ich meine, wenn Rillac über 30 Jahre lang im diplomatischen Korps gedient hat, ja, dann wird sie mit Sicherheit auch mehrfach mit United Earth zu tun gehabt haben, ja?
Sie kommt teilweise von der Erde. Sie hat viel ihrer Verwandtschaft.
Ja, wobei sie ja da noch nie war. Aber ja, richtig. Aber sie hat die Anknüpfung, ja. Und ich meine, Doyle ist auch seit über 20 Jahren im Militär. Also deren Wege haben sich bestimmt auch mehrfach gekreuzt.
Natürlich. Und daher ist es ja auch wichtig, vor allem eben, dass sie auch sagen, ja, wir machen Restorative Justice. Sie hat sich ja dann auch geopfert. Es ist jetzt dann nichts ganz kaputt gegangen. Und dann zu sagen, nee, wir schauen lieber nach vorne und versuchen, das Kaputtgemachte durch die Handlungen nach morgen zu verbessern, anstatt Strafe, die nur das Gestern regelt, aber nicht das Morgen regelt. Und es ist dasselbe, was mit Book ist. Und das finde ich gut.
Ich finde also aber, Book ist noch sehr viel glimpflicher weggekommen als in Doyle. Ja, wenn man davon ausgeht, absolut, dass Book das eigentlich alles initiiert hat und zum Schluss kriegt er nur Sozialstunden, Doyle durchaus hätte tot also sein können.
Er wurde von Taka reingezogen.
Ja, aber er hat natürlich trotzdem auch eine Eigenverantwortung, das sehe ich schon. Und er hat aber ich glaube
auch nicht die Waffe. Er hat zum Beispiel nicht die Waffe abgeschossen, sondern das hat, als die ja in diesem stehenden, wabernden DMA waren, da hat ja der Taka die Waffe verwendet und Book hat ja schon gesagt, hey Junge, was machst du für einen Scheiß?
Ja, aber wie oft hat also, Taka Scheiß gemacht und es hat nicht dazu geführt, dass er also quasi die Grenzen aufgewiesen hat oder
die Milde geschossen hat. Er hat ich sehe das Problem. Na, aber ich sehe das Problem auch so. Ich glaube, die mildernden Umstände, wo Booker Glück hat, ist, dass Reno hier für den letzten Teil dabei war, weil sie nämlich bezeugen kann, dass am Ende derjenige, der quasi wirklich die Waffe also ausgelöst hat, ja, dass das eben nicht Booker war, sondern dass Booker aktiv versucht hat, am Ende dagegen zu arbeiten und es dann doch Taka war. Also ich glaube, deswegen hat er auch nur in Anführungszeichen den Sozialdienst bekommen, weil Reno da war und dafür und sagen konnte, Leute, okay, es war, also Booker hat versucht, am Ende noch das Richtige zu machen, weil sonst hätte man das ja einfach nicht gewusst, dann wäre Wort gegen Wort gestanden. Also ich sehe beide Seiten sozusagen. Aber ich finde gut, dass es trotzdem eine Konsequenz gibt. Also, weil wenn es gar keine Konsequenz gegeben hätte, das hätte ich halt nicht gut gefunden. Aber das ist ja auch das, was Burnham sagt. Also im Gespräch mit Rillac, wo sie ja auch sagt, was passiert jetzt mit ihm? Und dann sagt Rillac, ja, also ich kann ihn nicht ganz davon kommen lassen, sozusagen. Er hat eine Waffe losgeschickt und wollte die abfeuern. Aber sie sagt trotzdem, und dann sagt ja auch Burnham, ich will ja auch nicht, dass es keine Konsequenzen hat. Ich will nur wissen, was für Konsequenzen.
Sie fragt nicht nach Gnade oder halt nach Leniency, eben.
Genau, also, genau. Und das fand ich nämlich gut, dass dieses Gespräch so nochmal geführt wurde. Ja.
Bei Rillac ganz kurz möchte ich noch sagen, da wir vorhin Albert schon hatten, ich liebe Rilla, weil ich die ganze Zeit an Beth von Albert denken muss.
Ach, dieselbe Schauspielerin.
Ja.
Ah, genauso wie ich bei Tarker, Expanse.
Ja.
Aber und genauso stimmt. Tarina. Tarina war auch in The Expanse dabei.
Ich habe übrigens mal eine Frage zu Tarker und zwar, also ich gehe davon aus, der ist definitiv tot, aber so richtig die Tür zugemacht zu Taka haben sie ja nicht, weil theoretisch hätte er sich ja doch noch in dieses andere Universum darüber gebeamt haben können. Also was glauben wir? Was ist euer Headcanon? Oder sagen wir so, was ist euer Fanon-Canon sozusagen? Was glaubt tot. Ihr? Ist Taka tot oder hat tot. Er sich rüber gebeamt?
Mausetot.
Er ist, glaube ich, tot und im selben, vielleicht sind sie dann in demselben, warum auch immer, einem anderen Jenseits, wo dann der Oros auf ihn wartet, aber vielleicht wird er ja auch zum Mad Eagle, wir wissen es nicht.
Gut. Ja, also
wir müssen Willa aber auch nochmal über Tilly reden, über Tilly und unseren Dadmiral.
Oh, ja. Die beiden zusammen mit den Flachmännern.
Diese eine Szene, wo er meinte, wir haben noch 2 Stunden, da dachte ich so, haben die jetzt gleich Sex oder was meint er?
Nein, aber
es gab so ganz, ganz kurz einen Moment, wo ich dachte so, worauf
nein,
wir jetzt
nein.
Du, wir haben nur noch 2 Stunden, aber dann fliegt hier alles in die Luft. Was machen wir denn mit der Zeit?
Was ich überraschend fand, war,
also
dass er 2 Flachmänner hatte.
Dass es zum Saufen ging. Ich wusste sofort, dass sie sich einheben.
Also ich meine, das war die letzte gute Tat von Taka. Er hat den saurianischen Whisky, war das, glaube ich, oder war das
irgendwie
reisianischen Whisky, den hat er nochmal springen lassen. Also das war die letzte gute Tat. Was ich lustig fand, war, dass wir 2 Flachmänner hatten, weil kennt man das nicht eigentlich so, dass es einen Flachmann gibt und dann aus dem gleichen Flachmann getrunken wird? Und dann habe ich mir aber gedacht,
das wäre aber nicht Corona-konform.
Nein, wir sind im 32. Jahrhundert. Da gibt's wahrscheinlich so eine Funktion, da klopfst du und drückst so einen Knopf. Oder klopfst irgendwie rechts auf deinen Flachmann und dann dupliziert er sich einfach.
Ja,
also einer für den Gast, ein für den Inhaber.
Nee, mich würde es aber wirklich ernsthaft nicht wundern, wenn das
diese
2 Flachmänner wirklich Corona-Protokoll sind.
Ja, mit Sicherheit. Aber ich habe so gedacht, wieso hatten der jetzt 2 Flachmänner? Das war so. Ja.
Wobei man ja auch schneiden könnte. Also man könnte einfach 2 Flachmänner nehmen.
Andererseits geht es ja auch, dass erstens, es ist ja, nehmen wir an, es war vielleicht erst ein größerer Flachmann, aber dann mit programmierbarer Materie.
Genau, ich sag ja.
Genau.
Sag ich ja, im 32. Jahrhundert gibt es die Gastfunktion.
Das klingt schon ein bisschen mit nach Kanonen auf Spatzen.
Oder er hat einfach mal eine große Flasche bekommen und sich das dann in einzelne Flachmänner abgefüllt.
So portionsweise.
Und in jeder Tasche ein oder dann, was? Sehr gut.
Die ist halt irgendwo in der Schublade, weil der geht ja kurz her und dann hat er die so mehrere in der Schublade und kann sie so rausholen.
Tagesdosis.
Ja.
So etwa wie im 4. Harry Potter mit den Vielsafttränken. Scheiße, Flasche leer. Scheiße, die ist auch da. Die ist auch.
Ja. Aber ganz unabhängig jetzt mal von den Flachmännern, die uns alle aufgefallen sind, die Tatsache, dass die beiden halt so nett zusammensitzen und dann am Ende noch so anstoßen und so, es waren sehr schöne freundschaftliche Vibes da, obwohl sie natürlich noch Vorgesetzte und Untergebene sind.
Aber in der Situation ist es dann irgendwie auch egal, weil beide zusammen ihr Bestes gegeben haben und in der Situation sind die letzten beiden auf diesem Schiff Station, wo sie wissen, es wird wahrscheinlich, also wo sie es halt dachten, ja, in 2 Stunden ist vorbei. Und dann sind sie beiden halt so, ja.
Ja, und dann haben sie natürlich auch noch ein bisschen Weisheit miteinander geteilt. Tilly hat eben von ihrer Mutter erzählt und dass es wichtig war, dass sie sich geliebt fühlte, während Vance von seiner Familie und Tochter auch erzählt hat und so. Also das war irgendwie nochmal schön, so ein bisschen noch privat, also auf sozusagen freundschaftlich.
Vance hat ja schon mal von seiner Tochter erzählt und das macht es halt noch so schöner.
Genau. Und wir sehen natürlich aber auch, Tilly ist freiwillig geblieben. Also sie hätte ja auch einfach sich rüberbeamen können auf das Schiff. Also da auch wieder Pflichtbewusstsein natürlich. Und es war einfach alles rundherum schön. Und es zeigt natürlich aber auch, dass Tilly einfach weiser und reifer geworden ist. Also auch in dem, was sie erlebt hat jetzt als Lehrkraft. Genau, richtig.
Ja.
Sie war also nicht mehr so awkward, auch mit ihren Kadetten, diese, wo sie halt auch sagte, so, und ab jetzt, so, die ist auch typisch Star Trek, ab jetzt seid ihr keine Kadetten mehr. Es wurde zwar nicht gesagt, aber es war so nach dem Motto, ja, und herzlichen Glückwunsch, liebe Ensign.
Ja, es war halt so ein typischer Full-Circle-Moment. Und so ein Full-Circle-Moment, wie wir hier bekommen haben mit Tilly und mit Vance, hatten wir dann übrigens ja auch mit Burnham und Rilak, weil ja Rilak ganz am Anfang noch, weißt du, noch in der ersten Folge war sogar, glaube ich, oder was, die zweite, wo ja Rilak gesagt hat, ja, also ich hätte jetzt einen Posten frei als Captain von der Voyager, aber du bist da nicht, ich trau dir das nicht zu, du bist dafür nicht geeignet. Und jetzt ja dann wir die Szene hatten, wo dann Rilak sagt, ich würde dir den Posten der Voyager sofort geben. Und Burnham meint ja, jetzt will ich ihn nicht mehr. Genau. Aber allein die Tatsache, dass eben Rilaks Meinung, was Burnham angeht, sich komplett einmal gedreht hat, ja, dass da auch eine Entwicklung in deren Beziehung stattgefunden hat. Ja. Das war halt einfach, du hast halt eine Entwicklung gesehen über die Staffel hinweg. Und das finde ich einfach schön, dass man das auch wirklich so nochmal gezeigt bekommt als Zuschauer.
Also den besten Outcome der Szene mit Vance und Tilly habe ich ja gerade auf Twitter entdeckt. Ist ein Meme, wie die beiden sich zuprosten und dann dazu, here's to Star Trek, pissing off bigots since 1966.
Fantastisch. Fantastisch. So. Ja. So. Ja.
Genau.
Ich halt auch
auf diese abgefahrene Serie.
Vor allem, weil halt jetzt auf Metaebene natürlich so ein Haufen Leute sind, die jetzt total, wie könnte man sagen, sie haben ihre, auf Englisch sagt man, ich glaube, auf Deutsch gibt's den Spruch nicht so. Auf Englisch sagt man, wenn jemand so aufgeregt ist, sagt man, got their knickers in a twist or their undies in a bunch. Also so, verdrehen sich die Unterbuchsen und weil die Unterbuchsen verdreht sind, sind die Personen aufgebracht. Und es hat also ganz viele verdrehte Unterbuchsen. Und vor allem, ja, war das Ted Cruz, hat dann, was ist das denn? Und dann hat also der Wilson Cruz eben auch noch geantwortet. Warte mal, ich habe einen Screenshot.
Also Ted Cruz, Senator aus Texas, stockkonservativ, Trump-Buddy.
Worüber genau hat er sich aufgeregt?
Warte mal, über das, was am Ende kam vor allem.
Genau.
Naja, genau.
Spulen wir die Handlung kurz ab, bevor wir zum Finale kommen, weil damit habe ich noch ein, zwei.
Ja, ich habe noch Fragen, aber wenn du die Handlung schon schnell abspulen willst, genau, ich glaube, also, die Fragen würden helfen.
dann Frage.
Wir haben hier ja wieder im Grunde die gleiche Geschichte, die wir in Staffel 3 schon hatten, nämlich, dass CNC als Spezies ja einfach nicht mitbekommen hat, dass die DMA Sachen kaputt macht. Beziehungsweise, sie haben es mitbekommen, aber sie haben ja gesagt, wir haben nicht gut genug gescannt. Was ich übrigens eine sehr schöne Geschichte war, weil CNC ja im Grunde damit sagt, sorry Leute, wir haben ein bisschen fahrlässig gehandelt, wir waren nicht genau genug, ja. Und deswegen ist uns das passiert. Es war noch nicht mal so, dass wir es nicht richtig mitbekommen haben, sondern wir haben einfach fahrlässig gehandelt. Also, sie hätten es mitbekommen können, hätten sie genauer gearbeitet. Und das fand ich natürlich auch einen interessanten Twist, den wir hier bekommen haben.
Und halt eben auch so ein bisschen die Geschichte so von wegen, okay, wir haben euch unterschätzt im Endeffekt. Wir haben euch in Kategorien eingeordnet, einfach völlig unter unserem Niveau und die können wir auch einfach ignorieren.
Ja, Ameisen oder Spinnen oder was auch immer, so wie wir das ja auch immer machen mit der Umwelt. Und das fand ich sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann wollte ich nochmal wissen, wir sind uns auch einig, dass wir hier eine sehr schöne, also von den Bildern her, ganz tolle Bilder bekommen haben. Nicht nur das CGA von der Föderation, sondern eben auch noch ganz viele andere Dinge. Und ich wollte gerne mal von euch wissen, was ihr von dem Aussehen von CNC haltet, weil wir letzte Woche ja uns gedacht hatten, ja, sie werden wie Quallen aussehen. Und sie hatten leicht quallenartige Effekte, aber so richtig wie Quallen sahen sie nicht aus.
Nö, die waren wie so schwebend, wie man, ja, so Gasriese, also so wahrscheinlich sehr, wie so Ballons trotzdem in diesem Gas, dass ihre Körper wahrscheinlich sich viel mit dem Gas füllen, weil du hast ja auch gesehen, wie quasi die TNC so eine Art Blase an Oxygen, also atembare Luft für die ganzen Leute da erzeugt hat, damit sie dann mit denen reden konnten. Und die haben mich so ein bisschen, auch diese Umgebung, an ein ganz kleines bisschen, das Ding ist total blöd, aber Wer Minecraft kennt, und zwar diese Nether-Region, die so ein bisschen wie so die Hölle ist. Ich rede nur wegen den Farben.
Ja.
Nur wegen den Farben. Haben sie mich ein bisschen an diese größeren Geisterwesen, die Ghasts erinnert. Aber in der guten Art. Und ich dachte so, ach guck mal, ein freundliches Nether mit freundlichen Ghasts, die aber ihre Lightshow auf der Stirn haben. Das fand ich sehr. Ich fand das großartig, vor allem eben wie diese Licht- und Hydrocarbons, also so als Sprachmittel verwendet werden. Und wie sie halt auch Books Beleuchtung offen, also die Lichter, die Buck auf seiner Stirn hat, das ist halt auch sowas. Das wird wahrscheinlich auch biologisch innerhalb des Universums auch ähnlich sein, wie sie diese Lichter produzieren. Das fand ich total gut. Das war eine Parallele zwischen beiden.
Mich hat es tatsächlich ehrlich gesagt erinnert an, ich weiß nicht, kennt ihr Babylon 5? Da gab's doch diese,
weiter gucken.
Also da gab's aber diese Spezies, ich vergesse mal, wie die heißt, die diesen Schutzanzug doch immer anhatte, der auch so einen dreieckig war, und ich fand, die sahen aus wie diese dreieckige obere Teil von diesem Schutzanzug und Quallenmix. Aber mir hat das Design super gefallen. Also das war nämlich meine Frage, wie ihr das Design fandet.
Ich liebe Quallen. Ich fand es total gut. Also eine meiner Lieblingstierarten sozusagen, zusammen mit Polypen, die ja irgendwie eng verwandt sind. Ich liebe Hive Minds. Das fand ich auch total toll, dass die so ein Gesamtbewusstsein haben. Ich bin ja auch großer Borg-Anhänger. Und
Widerstand ist zwecklos.
Zwecklos.
Ich habe nie verstanden, wieso man sich nicht einfach angeschlossen hat. Das ist offensichtlich das überlegenere Modell. Das kann man schon bei Isaac Asimov nachlesen. Das Ergebnis der Foundation-Trilogie, falls ich mich recht erinnere, ist nämlich, dass man ein Hive-Mind wird, weil man dann viel widerstandsfähiger ist gegen und wie man sieht, auch beschlussfähiger. Ich fand es total geil, wie schnell sich die Spezies hier dazu entschlossen hat, quasi zu sagen, ja, okay, wir ändern jetzt unsere Beziehungen in Zukunft. Ja, das geht
sind
halt
ja auch keine Individuen.
Das das Finden von einem Konsens ist halt viel effektiver als bei einer Demokratie, muss man sagen.
Und das, es ging schneller als bei den Changelings, bei den Founders, weil die Founders ja trotzdem eine Weile brauchten müssen. Und die haben eine Weile gebraucht, und quasi als sie ja zum Beispiel Odo verurteilt hatten in die Space Nine. Achtung, die Space Nine Spoiler.
25 years later.
Soll ich eine Kapitelmarke setzen?
Gerne. und dann halt in Solid-Form halt auftaucht, aber es hat eine Weile gebraucht. Und das war bei Tenzin nicht so, weil sie halt sich als wirklich eins agieren.
Und woran sie mich erinnert haben, so wie sie da im Himmel hängen. Also man hat ja dieses eine Individuum, mehr oder weniger, mit dem dann gesprochen wird, aber die anderen hängen dahinter. Und ich finde, das sieht aus wie Space Invaders, wie diese alte Computerspiel. Okay, weil die haben auch diese Spreizung irgendwie mit den Tentakeln drunter und so, die hängen da. Und wenn dann, ich meine, das eine Individuum leuchtet ja immer und macht diese Lichtkommunikation, aber wenn Books Stirn gespiegelt wird, machen das alle. Und da sieht man zum ersten Mal den ganzen Schwarm quasi.
Ja, das ist das Hive-Mind. Genau, das war ja
das fand ich total gut.
Ja, das war richtig, richtig gut gelöst, ja.
Also um die Handlung kurz vollständig
Handlungsspannung
zu machen. Die Discovery schafft es nicht, Books Schiff außer Gefecht zu setzen. Man hat aber die Idee, da halt einen Shuttle auf Kollisionskurs zu schicken. Das ist das, was Ndoye da dann
übernimmt.
Und halt auch, es funktioniert dann halt auch. Kurz vorher schafft es Book dann halt doch noch aus seinem Kraftfeld zu kommen, weil er hat kein Override. Aber wer hat einen Override, um überall das Schiff zu laufen?
The Queen.
Unsere Queen. Unsere liebste Grudge. Und mit dem Halsband kann man halt so ein Katzentür großes Loch in das
Kabel. Ich frage mich bis heute, ob sich Rino da durchgequetscht hat. Also irgendwie, ja.
Rino ist ja ziemlich...
ja eben, deswegen sage ich ja, ich frage mich bis heute.
Und ich kann mir vorstellen, dass Rino das schafft. Also Book ist doch etwas breiter gebaut, aber ich glaube, die Rino, die könnte sich da durchwiesen.
Ja. Naja, ich glaube, Buck wäre mit seinen Schultern drin hängen geblieben. Ja.
Nee, Buck ist ja auch durchgekommen.
Ja, naja gut, aber sie könnte ja dann als Trockenbar ausgemacht
haben. Dann hat er dann doch Tag größer gemacht, off-screen. Ja.
Oder sie hat einfach von außen, ja, dann
ja.
Das Feld runtergemacht.
Also eigentlich war es eigentlich nur ein Gag, glaube ich, oder?
Ja.
Es war aber ein sehr schöner Gag. Dann kurz vor Bucks Schiff, dann halt am Hyperfield zerschellt, versucht sich Buck noch rauszubeamen.
Ja, und hier übrigens auch, Taka stirbt, weil es zu wenig Energie gibt, um zwei zu beamen. Also Taka opfert sich ja quasi für Buck.
Ja, das hätte man sich alles sparen können. Aber Buck versucht sich rauszubeamen und dann haben wir halt wieder so ein
sehr vorhersehbarer Point, ja.
Ego Part 2 Moment, denn der Transport kann nicht abgeschlossen werden und Michael muss so, oh fuck. So von Sonico Martin Green wirklich wunderbar gespielt. Also das war so schlimm, ich fand, dass man ihn her dann zurückgeholt hat. War es an der Stelle wunderbar geschrieben, wunderbar in Szene gesetzt und wunderbar gespielt. Man hat denen das wirklich abgenommen. Und dann halt aber auch dieses so, okay, scheiße, ich möchte jetzt liebend gerne 20.000 andere Dinge tun, aber warte mal, wir müssen dann noch so einen Planeten retten. Wie Michael dann halt doch so ein, okay, ich lasse jetzt den Vulkanier raushängen in mir. Ich schieb alles beiseite und hier, komm, wir haben hier noch Business.
Fand ich auch eine großartige Face-Journey, irgendwie so von völlig zerrissen. Also ich finde, wenige Menschen können so gut schmerzverzerrt heulen, quasi, wie es Sonique war. Zu diesem sich zusammenreißen Business-Gesicht.
Ist ja halt auch ein Mittel, um sich festzuhalten, weil sie weiß, okay, ich habe wenigstens etwas, das ich festhalte, das super, super wichtig ist und wichtiger ist als meine Person und mein Partner. Und das natürlich ihr hilft, dann mit der vulkanischen Erziehung dann erstmals ja zurück zur Tagesordnung zu gehen.
Also ich freue mich, dass Booker auf jeden Fall noch lebt, aber ich hätte es effektiver für die Story gefunden, wenn er gestorben wäre. Es war halt sehr voraussehbar alles. Aber er ist wieder da. Jetzt ist die Frage natürlich, ich glaube nicht, dass wir ihn in Staffel 5 öfter sehen werden. Es passiert jetzt genau das, was wir vermutet hatten. Er hat jetzt erstmal den Sozialdienst, wird wahrscheinlich eine Zeit lang nicht da sein oder vielleicht auch nur ab und zu mal auftauchen, wie ich übrigens vermute, dass es mit Tilly sein wird in Staffel 5.
Staffel 5 eröffnen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie als fester Crew-Member wieder dabei ist, sondern ich glaube, sie wird ab und zu mal einen Auftritt haben und ich glaube, mit Booker wird es ähnlich sein.
Ja, also ich lehne mich mal einen Millimeter nur aus dem Fenster. Tilly wird Staffel 5 eröffnen als
Admiral.
Lieutenant Commander.
Nee, Rang ist mir an der Stelle egal, als Kanzlerin von Starfleet Academy, wie sie den neuen Campus in San Francisco eröffnet.
Okay. Also apropos Kanzlerin und
weil das wird nämlich möglich durch die letzte Szene. Als eine gewisse Person, die wir eventuell aus den Nachrichten, oder die man auf jeden Fall aus den Nachrichten kennen sollte, aufgetaucht ist als Präsidentin der Erde.
Ja, der Vereinten, für den Vereinten Erde. Ja, und wer ist es dann? Erzähl.
Ja, sag du doch.
Ja. Stacey Abrams.
Stacey Abrams. Ganz großartig.
Und genau das also, ist das, worüber Ted Cruz sich halt ausgekotzt hat.
Also wer sie nicht kennt, sie ist, so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Minoritäts-Oppositions-Anführerin gewesen in USA. Also auf der anderen Seite von den konservativen Trump sozusagen. Genau. Und sie hat, glaube ich, zweimal, oder ist aktuell, also sie hat zweimal versucht, Governor von Georgia, was sie jetzt aktuell auch wieder versucht. Ja. Genau, ist jetzt aktuell wieder in einem Wahlkampf drin, genau. Aber sie ist so ein bisschen halt eben stellvertretend, steht sie für alles Anti-Trump sozusagen. Also alles, was Trump nicht ist.
Für Wahlrechtsreform.
Richtig, und für genau.
Arbeitsrechtsreform.
Für also für alles, was Starbuck im Grunde auch ist. So.
Ja, eben. Und ja. Die Frau meint das halt wirklich ernst und nicht so wie bei uns zum Beispiel so ein Söder, der sagt, oh, ich bin Star Wars oder Star Wars, ja, da passt eher, Star Wars ist eher etwas konservativer, aber halt auch so, ich mag auch Star Trek, aber eigentlich so gut wie gar nichts davon irgendwie in seiner Politik vorkommt. Und bei Abrams ist das Programm.
Also sie hat relativ viel Raum bekommen hier, also sie hat auch die ein oder andere Szene tatsächlich gehabt. Sie ist also als Präsidentin der Vereinten Erde aufgetaucht, was natürlich auch ein sehr deutlicher Verweis ist auf aktuelle politische Situationen auch. Und sie sagt ja aber natürlich selber, sie ist hier nicht als Politikerin, sondern sie ist hier als Star Trek Fan. Sie ist ihr Leben lang schon Star Trek Fan, dadurch kam der Kontakt wohl auch zustande, hat sie im Ready Room erzählt und sie freut sich, dass sie eben einen Gastauftritt haben durfte. Und hier muss man auch sagen, dass das natürlich nichts Ungewöhnliches ist für Star Trek. Wir haben in Star Trek immer wieder Gastauftritte gehabt von bekannten Persönlichkeiten. Um nur zwei zu nennen, man könnte dann auch viel, viel mehr nennen, aber um nur zwei zu nennen, zum Beispiel Stephen Hawkins in TNG und auch, wie heißt sie, Jemaine heißt sie doch, glaube ich?
Jameson,
die erste schwarze Astronautin.
Die übrigens auch Vorbild für Michael Burnham war, weil sie genau. eine Naturwissenschaftlerin, aber auch Geisteswissenschaftlerin ist.
Ja, aber und hier finde ich aber interessant, weil das zum Beispiel, also soweit ich mich erinnere, ist Stacey Abrams die erste Politikerin, oder? Weil wir hatten bisher Wissenschaftlerinnen, also ich sag jetzt mal im Großen, ich nenne also die Astronautin ist
ja auch Wissenschaftlerin. Voyager hatten wir auch
wir mal hatten Prinzen. Musiker.
Ja. Genau,
ja, und wir hatten auch Musiker, aber genau. aber
zum Beispiel als
Wort. Ja, stimmt. Und wir hatten auch irgend so einen Gitarrenspieler mal in Enterprise, glaube ich.
Ist ja auch Schauspieler.
Ja, wobei der war als Schauspieler da, nicht als Musiker. Eben. Aber aber ich meinte jetzt auch wirklich als Musiker sozusagen. Aber deswegen, also ich kann durchaus, auf der einen Seite finde ich, dass wir uns hier in einer Tradition bewegen, die nicht ungewöhnlich ist, deswegen finde ich es völlig okay. Auf der anderen Seite kann ich durchaus natürlich verstehen, dass Leute sagen, sie finden es nicht so toll, unabhängig davon, welcher politischen Gesinnung sie selber sind, dass hier einfach eine politische Botschaft aufgemacht wird.
Aber Star Trek hat eine politische Botschaft.
Star Trek war immer politisch. Ja, das wäre das Nächste, was ich dann gesagt hätte, nämlich, dass Star Trek immer Stellung bezogen hat und das hier auch wieder tut. Genau.
Ja.
Und ich finde, wir haben relativ viel, sie hat eine Szene mit Burnham gehabt, sie hat eine Szene, also eine alleinige Szene, sie hat diese Szene am Anfang mit Rillack, wo sie recht viel sagt. Also sie hat relativ viel Spielraum bekommen für so eine Gastrolle.
Aber sie war ja nicht so am Anfang dabei, die war doch nicht mit Rillack dabei.
Nein, aber Rillack begrüßt sie.
Ach so, du meinst am Ende, wo sie halt quasi begrüßt wird, aus dem Schiff kommt und ja.
Genau, Nendoy ist ja auch dabei und so, ja genau. Aber ich meine, und sah sie nicht großartig aus in ihrer Uniform? Also oder in diesem Mantel-Ding, Kleid-Ding?
Diese Mäntel, die Leute von der Erde tragen. Die sind
sehr, sehr vorteilhaft.
Oh, die sind elegant. Sie sind elegant für alle irdischen Körperformen.
Ja.
Und das muss ich mit dem nächsten Winter auf jeden Fall überlegen, sowas wieder, ja.
Ganz also toll. Und auf der anderen Seite, die Personen, Menschen, wie auch immer, in den USA, die sich darüber aufgeregt haben, dass halt eine Politikerin auftaucht. Das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die sich darüber aufgeregt haben, dass in der letzten Szene die Erde gezeigt wird und der Fokus auf Afrika liegt.
Afrika war ja.
Natürlich, ja, klar.
So, aber hallo, es ist immerhin der zweitgrößte Kontinent.
Ja.
Es ist aber bei Star Trek fast immer so, dass wenn die Erde gezeigt wird, also alles, was nach TOS kam, lag der Fokus seltenst auf Nordamerika.
Ja.
Bei First Contact haben wir halt, das hat zwar in Nordamerika gespielt, Aber von allem, was wir aus dem All gesehen haben, Europa, Afrika, Australien.
Ja, genau. Hm. Mal so gesehen, und diesen großen Teil, genau.
Aber was natürlich hier die wichtige Botschaft ist, und das ist natürlich auch so schön übertragbar auf unsere aktuelle Realität eben, die Tatsache, dass United Earth eben zurückkommt in die Föderation, dass also eine Politik der Isolation eben aufgelöst wird und gesagt wird, nein, wir sind besser in der Gemeinschaft. Ja, das ist ja auch, das ist auch ganz brandheiß aktuelle Thematik aktuell. Und das finde ich so schön, dass das, und das wird natürlich auch ein bisschen repräsentiert durch die Art von Politikerin, die hier auch gewählt ist. Auch wenn das offensichtlich nur ein mehr oder minder Zufall war, dass sie dann am Ende, weil sie hat mal wohl öffentlich gesagt, dass sie Star Trek Fan ist, und dann hat Michelle Paradise gesagt, ach, weißt du was, dann lass uns doch mal mit ihr in Kontakt treten, why not, ja, so.
Ja, und also der Kurzmann wohl nur noch mit ganz viel Ausrufezeichen dann geantwortet hat darauf. Genau. Ich dachte so, okay, cool.
Ja, ja. Übrigens noch zwei, drei Kleinigkeiten. Wir hatten musikalisch auch immer mal wieder Rückbezüge zu TOS. Also wir hatten vor allen Dingen am Ende wurde kurz das TOS-Thema angespielt. Das irgendwie, immer wenn das TOS-Thema angespielt wird, werde ich irgendwie rührselig. Ich weiß nicht, das ist vielleicht, weil das meinem Herzen alles so nahe steht. Aber diese Musik, ach, das ist, finde ich mal so schön. Wirklich? Also ja, das hat mir nochmal sehr, sehr gut gefallen.
Eigentlich ja auch immer am Ende jeder Disco-Staffel, dass so ein bisschen TOS-Musik angespielt wird. Das ist ja schon Tradition.
Ja, ja, ja. Und was ich doch ganz spannend fand, war, das wird kurz erklärt, oder was heißt kurz erklärt, es wird kurz erwähnt. Also schade fand ich, dass Gray eigentlich nicht mehr erwähnt wurde. Also der sitzt jetzt irgendwo auf Trill und macht eben da seine Ausbildung. Genau. Also der wird nicht mehr erwähnt. Aber wer kurz erwähnt wird, ist Bryce, der offensichtlich irgendwie Kovic hilft. Und wir wissen, Kovic hat irgendein Geheimprojekt laufen. Der hat doch dann gesagt, er hat doch dann sich verabschiedet nach dem Gespräch mit Kulba, dass er dringend was erledigen muss und dringend was machen muss. Der hätte jetzt ein Projekt irgendwie anstehen. Irgend so eine Nebenbemerkung war das. Und wir alle so, was hat der jetzt wieder für Geheimprojekte laufen? Und wir wissen, dass bei einem der Projekte auf jeden Fall Bryce ihm helfen muss. So, ich bin gespannt, was ich hoffe, da kommt was in Staffel 5. Also das finde ich gerade sehr spannend.
Ja, also diese die Szene, wo er irgendwie sagt, dass er noch ein wichtigeres Projekt hat, war ja irgendwie, als die Discovery quasi aufbricht Richtung Tennessee.
Galactic Barrier, ja.
Genau, und dann irgendwie halt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Ndoye oder so, eben fragt so von wegen, ja, was können sie jetzt hier Wichtigeres zu tun haben, so ungefähr. Weil sie ihn ja eigentlich wohl hätten mitnehmen wollen, statt dem anderen Wissen, dem Wissenschaftler.
Dem Snack-Doktor. Hiari oder
Harai, habe ich mir gedacht.
Harai, stimmt, Harai, ja. Genau, Dr. Harai.
Ja.
Was
ja,
am Ende noch sehr schön ist, am Ende gibt es noch eine Folge, eine Widmung For April with Love.
Mhm. Und alle haben sich gefragt, so wie ich wahrscheinlich, wer ist April?
Ja, und da kam dann die Aufklärung gestern auf Twitter von Chad Rubel. Der ist einer der Cutter von Disco. Die Folge April Nakifora oder Nakifora oder wie auch immer man es ausspricht, gewidmet war, die hat das Post-Production Department geleitet und die ist im Dezember verstorben und April war diejenige, die Disco in der Pandemie halt am Laufen gehalten hat. Und diesen ganzen Wahnsinn von Season 3 Post-Production überhaupt erst möglich gemacht hat.
Vor allen Dingen, was ich so schön fand, er hat halt die Anekdote erzählt, wir sind halt in ihr Büro beordert worden und haben gedacht, oh Gott, jetzt werden wir alle gefeuert. Das war am Anfang der Pandemie, als klar war, es wird alles eingestellt. Also keiner wusste ja auch, wie es weitergeht, ob du überhaupt noch einen Job hast, wie du deine Familie ernähren sollst etc. Und da saß sie und hat gesagt, so Leute, Butter bei die Fische, wie können wir das Ganze am Laufen halten? Und das hat sie dann auch geschafft und deswegen, ja, fand ich irgendwie noch so, ich konnte mir das so richtig bildlich vorstellen, wie er das so erzählt hat, ja.
Ich habe noch kleine Anmerkungen.
Ja.
Zum einen, ich weiß nicht, ob ihr letzte Folge schon drüber gesprochen habt oder vielleicht war es auch erst in dem Finale, aber in der Bar auf der Discovery gibt es einen, der an der Bar sitzt, der zu derselben Spezies wie Morn gehört, was ich sehr lustig finde.
Ja, und wir haben auch einen Ferengi-Barkeeper. Es ist
stimmt.
Das macht es halt noch so schön.
Das fand ich eine sehr entzückende Parallele. So ein kleiner Bonbon. Dann habe ich einen Trend-Alert. Mir ist aufgefallen, dass sowohl Rillek als auch...
Capes.
In meinem Fall, mein Trend-Alert ist Metallic Lidschatten. Und zwar hatten Rillek, Obushuke und Nan jeweils
und Tilly,
metallische...
Und Tilly auch.
Tilly hat auch so Metallic Lidschatten, was ich sehr cool finde.
Das ist generell gerade ziemlich in und ich finde, das sieht gut aus. Das ist sowas, wo
Wenn
ich mir sage...
Wenn ihr das sagt...
Ja,
das
ist sonst gefährlich. Das kann schnell dazu führen, dass man älter aussieht, weil die Falten da sehr betont werden. Aber das ist bei allen sehr gut gelöst.
Oder man sieht auch die Data. Und, stimmt. Vor allem, wenn man zu viel Highlighter drauf macht, sieht eins dann eher aus wie Data. Und es ist wirklich toll. Und das sieht, stimmt genau das. Und dann natürlich Trend Alert für Einrichtungen. Sind halt Fake Feuer und beleuchtete Regale.
Und fliegende Tische. Ganz richtig. Fliegende Tische. Hätte ich sehr gerne.
Die schwebenden Tische, das wäre wunderbar,
Und das Dritte, was ich noch habe, ist Empathie und wir müssen Kommunikation etablieren, um einen Common Ground zu machen und so, das ist alles schön und gut, aber das die eigentliche Wunderwaffe ist, sich gegenseitig anschreien, haben wir gelernt.
Das ist auch ganz toll. Naja, nicht gegenseitig, man schreit sich nicht aber an, man schreit
rituell.
Miteinander.
Eben,
rituell,
miteinander,
genau.
weil das fand ich nämlich wichtig, ist, wenn ein zum Beispiel, das ist, finde ich wieder, ist Workplace-Porn. So eine Art, weil wenn Leute sagen, hey, wir verabreden uns oder wir sagen, hey, wir haben gerade ganz viel Stress und hey, komm, lass uns mal beide einfach nur brüllen, Schreitherapie zusammen kurz machen, ohne dass das irgendwie negativ gesehen wird oder garstig, sondern dass es tatsächlich beruhigend wirken kann und dann auch motiviert weiterzumachen, weil dieser ganze Druck aus dem Körper raus ist und das ist daher, also die ganze Staffel von, also seit der ersten Folge von Staffel 4 war Disco der absolute Workplace-Porn. Ich werde dieses Wort
also
jetzt...
Das, dann hat Taka doch noch ein paar positive Dinge hinterlassen. Erstens, zum Stressabbau schreien. Zweitens, hier ist der Whisky. Also so ein paar Dinge. Und aber übrigens, mir sind auch noch drei Dinge eingefallen, die ich noch sagen wollte. Erstens, der Sporenantrieb der Discovery, mit dem sie sich ja dann auch aus der Fähre rauskatapultiert haben, ist ja kaputt jetzt. Und der neue Sporenantrieb, den Taka ja entwickelt hat, der ja eigentlich der Sporenantrieb für die ganze Föderationsflotte werden sollte, der ist ja auch kaputt. Das heißt, wir haben jetzt ein echtes
der eine
Problem.
Prototyp,
Aber der Stamets hat ja gesagt, wir können den Sporenantrieb,
alten,
den alten, der kaputt ist, nur im Space Dock reparieren. Das heißt, er war kaputt, außerhalb also der Galaxis und da hätten sie also quasi, das war auch so eine ganz leichte Andeutung einer Verbindung war, ja, dann müssen wir halt zurückwarpen, das dauert ein paar Jahrzehnte und dann am Ende wieder Voyager aufzunehmen.
Richtig,
das hat sich wie Rillak, der Michael sagt, so, aber jetzt wärst du aber auch für Voyager bereit, meine Liebe.
Genau, ich habe auch gesagt. Und da natürlich aber auch wieder eine kurze Abkürzung, dass nämlich das Wurmloch nochmal schnell geöffnet wurde von Tensi. Also soweit haben sie ja am wenigstens mitgedacht, das war ja ganz gut. Was wir glaube ich noch gar nicht angesprochen hatten, war, dass ja Booker nicht nur seine Empathie mit CNC teilt, er sagt ja auch, Leute, vergesst bitte nicht eure DMAs, die ihr ja offensichtlich braucht, um Energie zu schürfen. Ja. Und ich meine, wie sehr hat mich das an Kohle und Gas und diese ganze Geschichte erinnert, also Energieverbrauch, Energiegewinnung im richtigen Leben. Aber ihr hinterlasst einen toxischen Müllhaufen und das dürft ihr nicht vergessen. Dass also, und das hat mich sehr an diese ganze Klimaerwärmungsproblematik und so weiter, Klimakrise erinnert. Das bedeutet, jetzt hat ja Tensi 10C oder 10C ja auch angefangen, sozusagen diese toxisch hinterlassenen Müllhaufen zu beseitigen. Hm. Also das ist, glaube ich, noch wichtig, dass wir das noch erwähnen, weil ich glaube, das hatten wir gar nicht angesprochen. Und was, also das war auch noch sowas, was mir aufgefallen ist. Und dann war übrigens noch gewesen, Booker ist ja jetzt, wie gesagt, weg und hat sich ja von Michael auch noch verabschiedet. Hier übrigens auch eine Beziehung, weil Elia gesagt hat, wir kriegen einfach auch andere Modelle vorgezeigt. Hier auch eine Beziehung, von der ich glaube, dass sie eine Fernbeziehung durchaus überleben kann. Also ich glaube, Booker wird vielleicht ein, zweimal in Form von Anrufen oder sowas auftauchen in der nächsten Season. Aber ich glaube nicht als festes Mitglied. Aber, und da wollte ich kurz mal fragen, warum? Also Booker zieht dann seine Jacke aus, gibt ihr seine Jacke und beamt sich dann weg. Also ich vermute mal als eine kleine
Als
Erinnerung, oder? Na, ja. Ach so, aber ja, aber er gibt ihr auf jeden Fall die Jacke, darum geht's mir eigentlich. Ja, ja.
Das hat er schon mal gemacht, als sie gefroren hat irgendwie.
Ja, also ich habe nämlich auch gedacht, das ist vielleicht so eine Erinnerung an, er bringt ja dann diese Anekdote mit dem Frieren und so, ja, so nach dem Motto, genau. Und dann ist das sozusagen mein Gruß an dich, mein letzter, genau. Oder? Okay.
Bevor er weggebeamt wird, also er beamt sich ja nicht selbst weg.
Genau, und das sagen ja seine zwei Betreuer.
Aber man hätte ja auch vorher kurz vorwarnen können, oder? Der ist dann plötzlich im Gespräch so...
Nee, der hat ja gesagt, du wirst in 5 Minuten weggebeamt, es wurde angekündigt.
Okay, genau. Aber ganz ehrlich, wüsstest du noch, dass 5 Minuten jetzt um sind? Also das hätte ich nicht
gemacht. Das ist halt,
ja. Aber das war auch sowas, weil dann saß sie dann da mit seiner Jacke und ich dachte so, okay.
Das hätte man aber auch in früheren Star Trek-Zeiten hätte man da halt noch irgendeine Schnulz-Kuss-Szene eingebaut und ach, es ist ja alles so schlimm und was nicht noch alles.
Ich werde dich so vermissen, sondern es war ganz realistisch, es war liebevoll, es war ehrlich und es war ohne so dieses zu schmalzige, was einfach heutzutage auch klar ist, dass es problematisch ist.
Also es hatte ganz viele Ben Sisko Cassidy Yates Vibes.
Ja, genau. Ja, es war halt nur genau, er ist Cassidy und sie ist Sisko, genau.
Haben wir noch Anmerkungen zu Disco oder wollen wir uns das für unser Staffelfazit aufheben, was wir dann ja auch noch machen müssen?
Ja, also ich glaube, wir haben ja am Anfang schon gesagt, was wir eigentlich im Grunde insgesamt davon jetzt halten. Und aber ich glaube, wir fanden es alle, also es gab ein paar Dinge, die uns nicht gefallen haben, aber grundsätzlich, glaube ich, fanden wir es alle gut, oder?
Ja. Also ich fand, es war ein großartiges Staffelfinale und ich fand halt auch generell, wir kommen ja auch noch zu Picard, fand, wir hatten halt wirklich zusammen an einem Tag zwei ganz großartige Star Trek-Folgen, die wirklich so Cornerstone-Episoden werden, die einfach so in Zukunft auch so wirklich so diese Legenden-Folgen werden, die immer wieder gern geguckt werden. Und es war gerade in heutigen Zeiten, muss ich einfach sagen, so großartig und ich bin jedes Mal so dankbar, weil ich weiß noch, wann war das so 2015 rum? Und zwar damals, es waren halt einfach zwei Folgen, weißt du, so die legendär sind wie Best of Both Worlds oder Way of the Warrior oder bei Voyager sowas wie Year of Hell oder andere großartige Folgen. Und ich finde, wir sind so wirklich sagen, also es ist super zur Zeit Track-Fans zu sein, weil ich weiß noch 2015 etwa, wie ich hier öfters zu Hause saß und dachte so, die Kelvinverse-Filme, die sind zwar Star Trek, aber ist nichts für mich und ich sehne mich einfach wieder nach Serien Star Trek und zwar auch nicht diese male-gazigen Zeug wie noch so Bermanick halt noch der Enterprise war. Das habe ich ja damals nicht geguckt, weil ich habe wirklich das nicht sehen wollen. Und dann halt auch die Kelvinverse-Filme noch sehr altmodisch waren, so was den Gates betrifft. Und Discovery hat so viel gut gemacht für mich, dass ich tatsächlich gesagt habe, und jetzt kann ich auch Enterprise gucken. Und ich bin so froh, gerade in heutigen Zeiten, dass wir so prominent, und das Lustige ist, ich bemerke auf Twitter, vielleicht liegt es auch am Algorithmus bei mir, der vorher anders war, aber ich sehe Star Trek trendet viel öfters als vorher. Immer wieder trendet auch mal Spock oder sowas. Und das ist großartig.
Na, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ich würde ja normalerweise sagen, ja, tschüss, aber ich möchte noch eine Selbstpromo am Ende reinschmeißen.
Ja, gerne.
Und zwar war ich zu Gast bei Trek am Dienstag, die haben das Format Trek Nights, da haben wir schon mal Werbung für gemacht, weil Elle in Folge 5 schon mal zu Gast war, wo einfach so eine anderthalb, zwei Stunden miteinander gequatscht wird über Star Trek und noch viel mehr Star Trek. Und ich hatte jetzt auch die Gelegenheit, dabei zu sein in Folge 20. Wir haben uns einfach mal die Links von Folge 9 und Folge 20 mit Elle jeweils und mit mir reingeschmissen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über uns wissen wollt und was wir an Star Trek toll finden und wie wir dazu gekommen sind, dann könnt ihr euch das gerne anhören.
Genau. So.
Jetzt aber.
Genau, damit unterbrechen wir diese Aufnahme für heute, weil wir sind ein bisschen lang schon geworden und melden uns dann mit dem zweiten Teil zu Star Trek Picard zufolge Assimilation dann wieder.
Genau.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.